Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Cribben Radio. Mein Name ist Benjamin Orlitz. Ich kann von 1 bis 10 zählen und wer das mit Sicherheit auch kann, ist Björn Balk. Hallo Björn, meine ewige Nummer 2.
Ja, also ich würde das jetzt auch mal von mir behaupten. Ich weiß nicht, ob das so Grundschullehrer bestätigen würden, aber die sind wahrscheinlich eh schon alle tot, also von daher.
Und ich habe heute deinen Grundschullehrer eingeladen. Nein, Quatsch. Es ist etwas viel Besseres, was wir heute tun in diesem Podcast und auch eine viel bessere Person, die ebenfalls hier anwesend ist und heute den Moderationsstab zornig schwingen wird. Es ist Robin Schweiger.
Ja, ich bin so wütend heute. Nee, ich bin ganz froh, weil ich kann die Zahl 12 nicht aussprechen, wie mir meine Partnerin mal vorgehalten hat, weil ich immer 12 sage. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das heute nicht machen muss, sondern ich mich erst bei der Nummer 10 dann wiederfinden muss. Ab der 12 wird es auch schwierig mit dem Zählen bei mir.
Ist richtig. Deswegen haben wir da auch sehr an dich gedacht bei der heutigen Episode. Und das, was wir heute tun, hat ja ab jetzt Tradition, weil wir machen es zum zweiten Mal. Letztes Jahr war das Ganze hier nur ein Experiment, aber ihr habt euch heute hier versammelt, um mit uns gemeinsam nochmal einen allerletzten Blick in den Rückspiegel zu wagen. Und wir gehen nochmal die besten Horrorspiele 2025 durch, und zwar eure Top 10 da draußen. Ihr konntet voten einen ganzen Monat lang bei uns in einem wundervollen Google Doc abstimmen und eure Stimme den Spielen geben, die ihr am liebsten ja in einer Top 10 sehen wollt. Und da war der besondere Kniff bei uns. Bei Ingram Radio ist es so, dass alle Horrorspiele, die wir hier bei uns im Podcast besprochen haben, sind natürlich sowieso immer fantastisch, aber stellen wir eben auch zur Auswahl. Und somit ist unsere Liste auch gespickt, eventuell mit dem ein oder anderen Klassiker. Wir haben ja auch etliche Resident Evil Spiele besprochen. Ja, 2025, also die klassischen Resident Evils. Und generell ist nichts vor einer Votierung sicher. Das heißt, wir haben eine durchaus absurde Top-Liste, höchstwahrscheinlich. Ich weiß es nur nicht, denn auch das ist ein großer Unterschied. Im Gegensatz zum letzten Jahr, da habe ich ja nur Björn überrascht. Ich habe das Ganze noch ausgezählt und auf die Beine gestellt. Jetzt habe ich das Ganze delegiert und abgegeben. Robin Schweiger ist heute der Mann für die Moderation, der als einziger hier im Bunde die Top-Liste kennt, mit allen Informationen in der Hand vor unserem Gesicht wedelt, wie mit einer Karotte, und uns diese heute unterbreiten wird. Somit sind Björn und ich hoffentlich gemeinsam überrascht über eure Community-gevotete 2025 Top 10 der besten Horrorspiele hier bei Ingram Radio.
Und ich möchte, also ich weiß nicht, ob präzisieren das richtige Wort ist, aber ich möchte auch sagen, reine Horrorspiele sind jetzt nicht alles in der Top 10, interessanterweise. Aber das gilt ja auch, ne? Ihr seid ja ein Horrorspiel-Podcast, aber jetzt nicht alle Spiele, die ihr besprecht, sind per se Spiele, die in erster Linie als Horrorspiele bezeichnet werden würden. Und da, das werden wir gleich dann in der Top 10 auch sehen. Ich finde aber auch deshalb so spannend, weil diese Liste, die hier entsteht und entstanden ist, ist ja eine dadurch völlig einzigartige Liste per Definition. Richtig. Diese Spiele haben keine Gemeinsamkeiten, abgesehen davon, dass man sie meistens in einem Genre wiederfinden kann und halt, dass sie in diesem Podcast vorkam. Richtig. Und deswegen ist es eine absolut wilde Mischung aus Titeln aus allen möglichen Zeitepochen.
Ich bin so gespannt. Ich habe so Angst vor dem Community-Vote, weil die Leute natürlich auch trollen wahrscheinlich. Der eine oder andere hat mit Sicherheit auch einfach nur getrollt in der Liste. Aber ja, also die Mischung, genau wie du sagst, Robin, erlaubt es halt den Leuten wirklich den wahnsinnigsten Scheiß abzustimmen und als ihre Top 10 zu definieren. Und zum Ablauf war es so in der Liste, also man konnte quasi Spiele von 1 bis 10 niederschreiben und der erste Platz hat automatisch 10 Punkte erhalten, der zweite Platz dann 9 Punkte und dann eben davon auf- und absteigend. Und natürlich mussten die Leute aber auch keine 10 Spiele da reinschreiben. Das heißt, wenn jemand nur 2 Titel zur Auswahl gestellt hat und nur eins mit 10 Punkten und eins mit 9, dann ist das eben auch so in diese Punktezählung mit eingegangen. Somit konnte sich natürlich auch über die Punkte ein ganz klarer Gewinner herauskristallisieren. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Björn, hast du Vertrauen in unsere Community oder meinst du, die sind alle irre?
Also auf der einen Seite würde ich sagen ja, weil letztes Jahr Mouthwashing auf der 1 war. Und auf der anderen Seite würde ich sagen nein, weil das Silent Hill 2 Remake letztes Jahr auf der 2 war. Also,
die haben sich ganz kurz noch gerettet, ja, kurz vorm Klippensprung, ja.
Deswegen, ja, da müssen wir mal gucken. Ich meine, dieses Jahr hatten wir jetzt keinen Totalausfall, den wir besprochen haben. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass irgendwas Schlimmes auf der 1 landet, aber das werden wir dann sehen.
Ja. Gibt es denn, also die Frage ist, wollt ihr eine Vermutung anstellen oder gilt das schon als Spoiler, weil ihr euch sicher seid in der Vermutung und sie deswegen nicht sagen wollt? Oder habt ihr eine Tendenz über einen möglichen Top 3 oder einen Top 1 oder Top 2, die ihr mit der Außenwelt teilen wolltet, bevor wir loslegen? Wenn nicht, ist völlig okay.
Ich weiß nicht, es würde mich freuen, wenn zumindest ein Release aus diesem Jahr gewonnen hätte. Weil ich meine, dadurch, dass wir jetzt die alten Sachen da auch noch mit reinnehmen, ist das immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, was die Leute dann irgendwie besser finden. Also für mich persönlich, wenn jetzt ein Silent Hill F irgendwie unter den Top 3 wäre, dann würde ich mich auf jeden Fall schon freuen. Aber das muss man dann sehen.
Mhm. Okay. Ja, ich habe auch ziemliche, nicht Angst ist das falsche Wort, aber halt mit Spannung auf diese ganzen Resident Evil Spiele, die wir besprochen haben, blickend. Aber ich glaube trotzdem, weil das auch bei uns in der Community und was wir halt so mitkriegen, ich denke, dass Silent Hill F ganz vorne mit dabei ist. Also das ist aber jetzt auch keine Überraschung wahrscheinlich, wenn es dann so ist. Aber ich denke, der ganze Rest des Chaos, der uns hier erwartet, wird mich wahrscheinlich überraschen. Aber gut.
Dann legen wir doch mal los und stürzen uns rein ins Chaos und starten mit einem Titel, den ich nicht dem Horrorspiel-Genre zuordnen würde, sondern ein Titel, der ab und zu mal ja so ein bisschen einen Ausflug macht in den Bereich der, ja, ist es eine gruselige Spannung, ist es eine aufgeregte Spannung, vielleicht ist es eher eine aufgeregte Spannung, die sich sehr über ihre Atmosphäre definiert. Auf Platz 10 ist nämlich mit 162 Punkten ein Spiel von 2002, nämlich Metroid Prime.
Oh! Das ist geil. Ja, du gibst da auch wieder den Leuten eine Stimme. Es ist ja mittlerweile fast schon ein Meme, dass wir auch Titel besprechen, die mal so am Horrorgenre vorbeischrappen. Und da gehören natürlich etliche Nintendo-Klassiker dazu. Da haben wir ja auch schon Luigi's Mansion besprochen. Ja, Metroid Prime auf die 10. Holy shit. Ich bin gespannt, ob noch weitere Metroid-Titel in der Reihe auftauchen werden. Aber das gibt schon mal einen guten Ton. Ne? Weil wenn so ein Klassiker so weit nach oben geballert schafft, dann ist das echt schon mal ein beunruhigendes Zeichen für den Rest der Liste, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dieser Podcast wird nie das Licht der Welt erblicken. Das ist 10 Plätze voll mit 4 Metroid Prime-Spielen. Wie ist das denn passiert?
Das wäre so witzig, ja. Nee, aber Prime 1, das ist ja auch fast schon der generische, also wenn das der einzige Teil ist, der es in die Liste geschafft hat, dann immer noch Chapeau. Ich würde mich freuen, wenn 2 noch weiter oben wäre, weil das ja mein persönlich liebster Teil ist. Aber ich befürchte es fast nicht, weil Prime 1 ist der, den die meisten gespielt haben und auch insgesamt wahrscheinlich am meisten geschätzt und geliebt wird, letzten Endes, ne?
Ja, es würde mich wundern, wenn einer davon höher wäre. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die Episode Leute dazu gebracht hat, Prime 2 höher zu wählen, weil du und Sia das Spiel eben so geglazed habt. Ich jetzt ja, eher ein bisschen weniger. Aber es würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn Prime 3 oder gerade Prime 4 dann höher wären. Also
das stimmt.
Ich habe ja Prime 2 vor... Wann kam Prime 4 raus? Vor ein paar Monaten, ist egal, wann genau es war. Aber kurz nach dem Release von Prime 4 habe ich Prime Remastered durchgespielt. Ich hatte halt die Wii-Part, die Trilogie, die auf der Wii mal erschien. Da habe ich den ersten Teil das erste Mal durchgespielt und habe das dann nochmal gemacht auf der Switch, um ein bisschen mehr nochmal eine Wertschätzung irgendwie dafür zu finden, weil die beim ersten Mal so, eine Wertschätzung war zwar da, aber es war auch viel, ich weiß nicht, wo ich bin oder hin soll, war da, muss ich zugeben.
Das ist die klassische Prime-Erfahrung, ja.
Richtig. Und es war so viel von, ich verstehe auf einer theoretischen Ebene, warum Leute es super geil finden, aber auf einer praktischen Ebene geht es mir ein bisschen abhanden. Und diese Wertschätzung, die ist dann auch da gewesen. Bei 2 habe ich jetzt tatsächlich gerade, da gucke ich gerade immer mal wieder rein, ich habe nicht so viel Zeit, wenn ich Zeit habe, spiele ich es auf meinem Steam Deck, weil das hat eine ganz wunderbare einen Dolphin-Zweig bekommen, die ganze Prime-Trilogie, wollte ich einfach mal nutzen, auch wenn es hier nicht um 2 geht und dafür eine Empfehlung aussprechen, das funktioniert nämlich ganz wunderbar und ich kann sogar, das hat sogar, was wenn man will, kann man sogar Cloud-Save von diesem Service, von diesem Emulationsservice aktivieren, dann kannst du das auf dem PC und Steam Deck spielen, aber du kannst das ja auch manuell übertragen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, das entweder auf einem Steam Deck oder auch mit Maus und Tastatur auf dem PC zu spielen.
Ich freue mich sehr, dass wir direkt in diesem Top 10 Podcast erstmal wieder über Steam Deck schwärmen. Da bist du jetzt hier, um mir den Rücken zu decken. Das hatte ich bei uns in dem Podcast tatsächlich auch gesagt, dass ich gerade diese Anpassung der Trilogy auf dem Steam Deck, die ist insane, weil da ja dann auch sämtliche Button-Inputs, ne? Es ist ja wirklich alles darauf gemappt, auch alle In-Game-Icons, es ist wirklich, die Leute haben einfach Bock, alles auf diesem Gerät laufen zu lassen. Und ja, das ist mit einer der besten Varianten, wie du das Spiel heutzutage erleben kannst. Easy und unkompliziert.
Also gehen wir doch mal direkt zu Platz 9. Ich sehe schon, ihr seid ein bisschen panisch, ihr wollt weiter, das ist ein altes Spiel, ist vielleicht noch nicht mal ein richtiges Horrorspiel, war das alles ein großer Fehler, dieser Top 10. Leute, ich kann euch beruhigen, wir haben nämlich nicht nur ein Spiel von 2025 auf Platz 9, sondern sogar ein Horrorspiel, nämlich Post-Trauma mit 68 Punkten. Ganz knapp vor Metroid Prime und ich kann euch auch schon sagen, noch knapper vor dem, was auf Platz 8 folgt.
Das finde ich richtig gut. Das hat auch richtig Bock gemacht, der Titel. Den haben wir da mit Micha besprochen. Und der liebt das Ding ja wirklich ohne Ende. Und das ist so eines aus dieser Welle kommend, dieser jetzt klassisch PS2-Spiele emulierenden Horror-Sektion. Finde ich geil, dass der so weit oben ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich auch schon länger nicht mehr den Titel irgendwie so im Kopf hatte. Aber ein Hoch da schon auf unsere Community. Ich freue mich, dass ihr gerade diesen neuen, modernen, in Anführungszeichen, Horror-Titeln da auch schon wieder die Aufmerksamkeit widmet. Freue ich mich sehr.
Mich wundert das tatsächlich, dass Post-Trauma gerade so weit oben ist, weil, also ich fand es war ein interessanter Titel, aber für mich blieb das Ding schon so hinter den Erwartungen zurück. Ich glaube, ich habe ja auch bei IGN dem Test, glaube ich, so eine 6 von 10 oder so, glaube ich, gegeben. Mhm. Also da gab es für mich auch im 2025 deutlich mehr Titel, die rausgekommen sind, die ich persönlich besser fand. Also deswegen, das wundert mich. Und ich finde es dann so interessant zu sehen, dass das dann doch ein Titel war, der mit so vielen Leuten dann so resonated hat. Also dass die den so positiv empfangen haben. Kann natürlich auch wieder so eine Sache sein von, okay, das ist einer der Titel, die sehr viele Leute gespielt haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, dass es deswegen so hoch auf der Liste landet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Post-Trauma überhaupt in der Top 10 auftauchen wird.
Ich, das ist nur einer der Titel, die ich auch ein bisschen gespielt habe und wo ich auch mich echt drauf gefreut habe. Ich hatte da auf der Gamescom einen Termin und das war ja ein Titel, der durchaus gehypt war. Und bin da dann aber tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht herausgegangen, wie der Björn, muss ich gestehen. Ich habe es da nicht durchgespielt, einfach weil erzählerisch da wenig war, was mich gepackt hat. Das ist ja in diesem Genre jetzt auch durchaus nicht immer gegeben und deswegen auch fein. Aber es war irgendwie so ein bisschen, es war ein seltsamer Mix aus Kampf und Rätseln, weil der Kampf deutlich seltener war als traditionell in dem Genre, aber die Rätsel waren dann gelegentlich gefühlt, vielleicht war ich nur dumm, solche macht ihr in der echten Welt Notizenrätsel, was ich auch nicht so richtig mit Survival Horror verbinde. Und ich glaube, deswegen hätte mir geholfen, wenn ich diese Sachen vorher gewusst hätte. Und womöglich wussten die Leute es ja vorher durch euren Podcast und konnten deinen Podcast und dann das Spiel mehr wertschätzen.
Das wäre natürlich generell immer die Hoffnung. Das ist, also solche Listen sind ja sowieso immer Beliebtheitswettbewerbe, ne? Letzten Endes kommt das Spiel auf die Eins, was am meisten Anklang gefunden hat, was auch die meisten Leute gespielt haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die Rätsel sind mir auch in Erinnerung geblieben, dass das so für mich ein positiver Aspekt war bei Post-Trauma, weil die halt auch mal ein bisschen auf der knackigeren Seite waren. Also das Spiel macht seine Intention ja wirklich innerhalb der ersten 5 Minuten klar, indem es dich in diesen Zugwaggon einpfercht und sagt, so, du kommst hier erst raus, wenn du dieses Rätsel geknackt hast. Und das ist schon so ein Huch, okay. Okay, es wäre ein anderen oder ein Resident Evil spielen, wäre das so ein Endlevel-Rätsel, wo sie dich dann wirklich nochmal durch die Gegend scheuchen und du dir echt mal, wie du sagst, Echtweltnotizen machen musst. Ich habe da immer dann so eine Ladung von 100.000 Fotos auf dem Handy. Ich mache mir keine Notizen mehr. Ich fotografiere einfach alles ab und habe dann einfach so eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber, wo so ein Berg an digitalen Notizen drin ist, aber das kommt im Endeffekt aufs Gleiche raus. Also ja, das fand ich gut, aber gerade unter dem Aspekt, genau wie Björn auch sagte, dass der Titel dann auf Platz 9 ist, und ich auch selber schon lange nicht mehr an den gedacht habe, ich hätte ihn wahrscheinlich selber nicht reingewählt, wenn ich ehrlich bin.
Guck mal, dann ist das doch ein Schritt gegen die These oder ein Hinweis gegen die These, dass die Community blinde Schafe sind, die euch nur hinterherrennen, sondern die haben euch gehört, haben gesagt, haben dem Michael begeistert zugestimmt und einfach nur, um euch einen reinzudrücken. Richtig,
und die beiden anderen finde ich scheiße wie immer.
Das ist auf Platz 9 gemacht. Ja, deswegen sind auch diese viele Spiele, die ihr so gut findet, alle nicht hier drauf. Naja, komisch. Kommen wir zu Platz 8. Wir haben, wie gesagt, mit wirklich ganz fast identischer Punktzahl, da hat eine Person quasi darüber entschieden, auf welchem Platz sich Platz 9 und 8 befinden. Eine tolle Werbung für die Demokratie, die ihr hier macht und auch ein Zeichen dafür, falls ihr nicht gewotet habt, hättet ihr mitgewotet, hättet ihr darüber entscheiden können, dass es andersrum wäre. Auf Platz 8 ist No, I'm Not a Human mit 171 Punkten zu Post-Traumas 168 Punkten. Ebenfalls ein Spiel aus 2025 und ebenfalls ein Horrorspiel. Ihr könnt durchatmen. Ihr könnt wirklich euch langsam entspannen. Ihr seid angekommen. Dieser Podcast wird ein Erfolg.
Das muss ich sagen, so jetzt die beiden nah beieinander zu sehen, weil zum Beispiel No, I'm Not a Human ist ein Spiel, das mir persönlich wesentlich mehr gefallen hat als Post-Trauma. Also gerade auch in seiner Umsetzung, in so der ganzen Geschichte dahinter. Ich habe da letztens gerade erst noch so ein 2-Stunden-Essay zugesehen, wo jemand so die komplette Handlung von dem Spiel auseinandernimmt und auch diese ganzen Referenzen zu anderen Materialien einbaut. Also das Ding ist wirklich super. Und ich bin sehr froh, dass es auf der Liste ist. Ich hätte auch, glaube ich, gedacht, dass es ein bisschen höher ist, weil das so gerade im Indie-Bereich, hatte ich zumindest das Gefühl, ein Titel war, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hatte. Vor allem auch noch, weil die Demo, glaube ich, ein relativ großer Erfolg war. Und deswegen die beiden Spiele jetzt so nah beieinander zu sehen, hätte ich, glaube ich, nicht mit gerechnet.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass es ja, glaube ich, zunächst erstmal nur auf Steam erschienen ist und es noch keine Konsolenportierung gab, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Ich glaube, wir haben generell ein bisschen mehr so die Konsolen-Crowd wahrscheinlich auch bei unseren
Zuhörerschaft. Kommt drauf an. Würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen?
Ja, ich meine, wenn wir Prime drauf haben auf dem 10. Platz, also das ist jetzt nicht gerade, klar, du kannst ein paar Leute, die das emuliert am PC spielen, aber ich glaube, da hast du schon eher so die Konsolenleute.
Ja, also No, I'm Not a Human fand ich vor allem konzeptionell so geil, weil das halt so ein wirres What the fuck Ding war, was allein schon durch den Artstyle so wundervoll befremdlich wirkt und dann unterstreicht halt alles an dieser Geschichte und der Umsetzung, das ganze Prozedere. Ich weiß nicht, Robin, hast du das Ding auch mal ausgecheckt oder war das auch mal bei dir auf dem Radar?
Es ist auf meiner To-Play-Liste natürlich, weil, wie du sagst, das Steam-Listing ist sehr aussagekräftig, allein schon durch sein Key-Art, durch seine Screenshots. Ein Spiel, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es sehr mögen würde, aber eines von zahlreichen Titeln, den ich nicht gespielt habe. Ich kann euch aber auch sagen, eure Liste hat mir ein bisschen geholfen, mal einen Grund auch zu finden, den einen oder anderen Titeln schon mal einzuwerfen, den ich jetzt auch mal länger einwerfen wollte. Bei No, I'm Not a Human hat es aber noch nicht geklappt. Aber das wird nachgeholt, weil ich finde auch ein Spiel, was so aussieht, das hat so viel Sauce, sage ich immer gerne.
Das hat die beste Katze auch, toll. 2025, das kann man schon mal sagen.
Oh, jetzt verkaufst du mir das Spiel ja wirklich mal richtig.
Mit weitem Abstand die beste Katze in Videospielform. Das ist auf jeden Fall noch ein Pluspunkt. Das war jetzt Platz 8, ne, an der Stelle.
Das war auf Platz 8, genau, mit 171 Punkten und Post-Trauma 1 ist es, das weiß man noch nicht, dahinter mit 168 Punkten. Und ebenfalls, also es ist hier ein knappes Rennen, wirklich, wie gesagt, das ist Werbung für die Demokratie, mit 11 Punkten davor auf Platz 182 befindet sich ein Titel, bei dem ich tatsächlich erwartet hätte, dass der sich weiter vorne befindet. Das kann ich auch sagen. Mhm. Es ist ebenfalls ein Horrorspiel, ebenfalls ein neuer Titel, ebenfalls von diesem Jahr, den ich ebenfalls durchgespielt habe. Und weiß ich nicht, ich einerseits qualitativ, ich mochte den sehr, aber ich habe auch das Gefühl, der spricht so eure Community an, der spricht der Zielsetzung eures Podcasts an. Ich weiß aber nicht, wie ihr den fandet. Deswegen, vielleicht hasst ihr den Titel ja. Kronos, The New Dawn auf Platz Nummer
7. Let's go, baby!
Und ich habe eine gewisse Vermutung, wollte ich noch abschließen, weil es gibt ja eine kleine Historie zwischen Teilen dieses Moderationsduos, mal größerem Teil, mal kleinerem Teil und dem Bloober-Team.
Also ich muss sagen, wir haben uns verbessert. Also letztes Jahr war das Bloober-Spiel auf der 2, jetzt sind wir schon ein paar runter. Nächstes Jahr, wenn sie was rausbringen sollten, dann kriegen wir es vielleicht komplett von der Liste, müssen wir mal gucken. Ja. Nee, wir waren da sehr unterschiedlicher Meinung, aber ich war relativ enttäuscht von dem Spiel. Also ich habe schon keine hohen Erwartungen gehabt. Ich hatte so gedacht, hey, wenn es so eine 7 von 10 wird, dann finde ich das cool, dann ist das auch für mich so ein bisschen eine Steigerung für Bloober. Und es hat damit auch angefangen, ich habe ja auch das komplette Spiel gestreamt und so in den ersten 4-5 Stunden, als Leute reingekommen sind, so gefragt haben, hey Björn, wie gefällt's dir? Und ich war so, ja, ich habe so 7 von 10 habe ich mir erhofft, bisher finde ich es auch bisher so eine 7 von 10. Und dann hat das Spiel einfach nicht aufgehört. Dann ging es immer weiter und dieselben fucking Szenen immer und immer wieder. Hier ist schon wieder eine Wand mit irgendwelchen Gegnern, die dich greifen wollen und du musst dann ganz vorsichtig da durchgehen und gucken, ob die noch leben und dann anschießen. Und das hat so Ewigkeiten gedauert einfach. Und dann am Ende ist es auch wieder, Oh, ein Blooper-Spiel, wir haben Zeitschleife, noch nie gehabt bei einem von den Titeln und ich bin halt echt so ein bisschen rausgegangen, so Leute, da ist Potenzial drin, aber ich habe das Gefühl, die versauen sich das einfach irgendwie selber, indem die Spiele so krampfhaft in die Länge gezogen werden müssen. Da sind Ideen drin für so ein 5 bis 6 Stunden, so ein richtig tightes Spiel, was du dann auch so echt gut nochmal wiederspielen kannst. Und das haben die auf das Dreifache raufgeblasen. Und das ist halt so eine Sache, die ich so frustrierend fand bei dem Ding.
Ja, Blooper did another Looper. Das ist einfach genau das. Ich persönlich fand es ein bisschen besser. Da hatte ich die Robin-Erfahrung, dass ich von der Gamescom kommend mit so einem Bauch an Vorschusslorbeeren aus meinem Termin rausgekommen bin, war so uiuiuiui, das scheint ja was zu können, zumindest im Kampfsystem. Und in den Grundzügen ist das auch so, da bleibe ich auch weiterhin dabei. Generell das Aufladen der Waffen, das fühlt sich schon einfach gut an, wie dann die Schüsse so in die Gegner reinklatschen und du da halt sehr viel mit Spacing arbeiten musst. Das habe ich, glaube ich, auch 100 Mal verwendet in dem Podcast, dieses Wort, wo wir das besprochen haben. Aber so ganz grundsätzlich, ich unterschreibe da Björns Punkt, das Ding ist einfach zu lang. Für das, was ja, es dann macht, Fall. Ist es leider zu lang. Und ich mag's konzeptionell, ich mag's von den Ideen, ich mag, dass Blooper quasi vor der eigenen Haustür kehrt und die polnische Geschichte weiterhin ausweizt und das als Setting nutzt für ihre Horrorspiele. Hatten sie ja mit Abstrichen ja auch schon bei hier Dingsy, wie hieß das? The Medium getan. Das finde ich immer ganz cool so, wenn so eine andere Kultur das dann auch irgendwo vor mir ausbreitet im Rahmen von so einem Science-Fiction-Szenario. Das finde ich immer ganz nice, weil man dann auch einen Grund hat, sich mal reinzufuchsen. Du fandest es wohl sehr viel besser, Robin. Bist du jetzt quasi hast du es auf Platz 7 geworden?
Ja, nee, ich sehe mich da auch sehr bei dem, was ihr tatsächlich sagt. Mir hat es dann, glaube ich, ungefähr so gut wie auch dir gefallen, Benny. Aber ich finde diesen Punkt, den bewerte ich halt wirklich extrem hoch, nämlich dem Punkt der Kultur, der kulturellen Einzigartigkeit, weil ich extrem überdrüssig bin, dass alles US-amerikanisch ist. Und wenn ein französischer Entwickler macht, dann macht er was US-amerikanisches. Und wenn ein polnischer Entwickler macht, dann macht er was US-amerikanisches. Das ist immer unbenannte Stadt, die ist wie New York und unbenannte US-amerikanische, unbenannte US-amerikanische Firma. Das war ein Punkt, den ich auch an Post-Trauma cool fand, weil wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, ist das ja in Japan, oder? Zumindest bist du so in U-Bahn unterwegs mit japanischen Schriftzeichen und Ortsnamen, das aber nie im Mittelpunkt gerückt wird, während das halt bei Kronos sehr im Mittelpunkt ist. Dieser ganze, dass es halt in Polen spielt und wie wichtig die Identität dieses Landes und die Historie da ist und auf politischer Ebene. Und das ist halt immer etwas, bei all der anderen Kritik, die ich auch in dem Studio regelmäßig habe, das war ja auch schon mal was sie mit dem lange nicht so guten The Medium schon gemacht haben. Bei allem anderen, wo ich denke mir, ach guck mal, ich bin an einem polnischen Ort mit einem polnischen Namen.
Ich bin in einem polnischen Wald.
Genau, und das aber ganz wirklich, also das finde ich richtig cool und Kronos New Dawn geht da so richtig krass rein und das geht nicht nur im Setting da rein, sondern das geht auch im Storytelling da rein, wie die Charaktere sprechen, wie es sich erzählt oder nicht erzählt. Das fühlt sich kulturell anders an. Und es heißt nicht, dass es per se sich kulturell besser anfühlt, aber das ist dann das Glück, das Blooper haben, dass allein meine Überdrüssigkeit zu dem anderen, selbst wenn das vielleicht besser erzählt ist, dem dann so ein Sternchen von Anfang an gibt, wo ich viel, viel verzeihen kann, unter anderem auch diese furchtbaren das letzte Fünftel dieser Geschichte von Kronos New Dawn, wo sie gesagt haben, all die geilen Konzepte, die wir haben, weil ich mag die Konzepte, ich bin wirklich, du kannst in Ich sage es euch, jede einzelne Geschichte kannst du Time Travel reinpacken oder Hijinks mit Loops oder so und es ist immer gut, finde ich. Es ist immer geil, es macht das immer besser. Und so fand ich das auch bei Kronos, aber wo dann gesagt wird, ja, aber was ist denn, wenn es jetzt GZSZ wäre, da war ich dann raus. das fand ich dann nicht mehr so toll. Es war aber, es ist Blooper, guck mal, wo die waren und wo die jetzt sind, also ich finde das schon cool.
Stimmt. Die haben mal PT kopiert und jetzt kopieren sie andere Spiele, aber besser. Das war auch mein finales Fazit. Ich war so, wenn das jetzt das Sprungbrett ist und dann, ich freue mich jetzt auf den nächsten originellen Blooper-Titel. Tatsächlich. Ja, das war so mein Endfazit. So, Kronos war okay, jetzt macht's nochmal besser.
Ja, da bin ich doch auch bei dir. Und hoffentlich kommen wir dann bei Kronos 3 bei einem Koop-Spiel an. Wir kommen zu Platz Nummer 6, das sich mit 196 Punkten einfindet und welches aus dem Jahr 1996 stammt. Das ist doch ein schöner Zufall, oder? Niemand weiß, was es ist. Ich verrate euch trotzdem. Die große Spannung ist genau, es ist natürlich Resident Evil. Ehrlich gesagt überraschend, dass das nicht auf 1 und 2 und Platz 3 ist bei euch.
Thank you. Ich hatte so Angst, dass das Ding auf die Eins rauscht. Einfach nur, weil die Leute uns trollen waren und dann müssten wir verkünden, dass unser liebstes Horrorspiel von 2025 Resident Evil 1 ist. Ach. Ach, geil. Aber ey, ich finde unsere Liste genau aus dem Aspekt so schön, weil sie ist so ein geiler Kontrast zwischen dieser nostalgisch geprägten Horrorspiele und den Erfahrungen, die die Leute damit haben und halt diesen modernen Krachern, die ja im Endeffekt, das ist ja dieselbe Zielgruppe an Leuten, die hier einfach beide Gefühlslagen auswählen und abwägen mit sich selbst. Ja, gut, also ich meine, so ein Resident Evil 1 hättest du auch auf die 1 stellen können. Ich bin froh, dass es nicht passiert ist, das hatte ich gerade schon gesagt, aber so ganz grundsätzlich... Es kann ja dann wahrscheinlich nur der zweite Teil noch höher eingestiegen sein, wenn die Leute da noch mehr Liebe für empfinden, was in der Regel nun mal so ist. Aber das ist schon... Ach Leute, ihr macht das schon richtig so, das passt mir.
Mathematisch habt ihr es jetzt, hat eure Community ist festgestellt, dass Resident Evil, wenn ich mich nicht ganz verrechne, 8% besser ist als Chronos The New Dawn.
Mindestens 8. Mindestens. Also im Herzen wahrscheinlich würde ich noch 2-3 Leute hinten
dranhängen. Also das auf die Art und Weise darzustellen, hast du da nochmal ein bisschen weh, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Scheiß Statistiken und wie man sie liest, hassen wir.
Ja, Björn, sag doch mal, magst du Resident Evil?
Resident Evil ist ganz okay, würde ich sagen. Resident Evil ist ganz okay. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Platzierung, wo es jetzt hier aufgetaucht, das muss ich sagen. Das ist so ein guter Break jetzt in der Liste, ja, an dem Punkt. Weißt du, wir fangen so mit dem Retro-Titel an, der, na, ob das jetzt ein Horrorspiel ist oder nicht, können sich andere Leute drum streiten. Und dann machen wir so ein paar Indie-Titel, machen wir den Double A und dann kommen wir nochmal mit dem Klassiker um die Ecke. Ich finde, das ist eine so sehr sauber das ist eine Liste, wenn ich sie von außen betrachten würde. Und jetzt nicht die eigene Community, dann würde ich sogar sagen, das ist ganz interessant, wie das aufgebaut ist. Von daher kann ich da gar nicht irgendwie drum meckern.
Interessant. Bisher ist es noch stabil, würde ich sagen.
Wäre das so? Ja. Wenn jetzt diese Liste du als GameStar-Artikel erschien und du sie in deinem auf deinem YouTube-Kanal komplett präsentierst, wärst du ihr freundlich gestimmt, Björn? Das ist ja schon mal eine Aussage.
Ja, so habe ich, das war die Perspektive, die ich gerade eingenommen habe. Da würde ich sagen, so bisher, so ja, natürlich, Chronos, aber es ist auch nicht auf der 2, ne? Deswegen, ich muss das so, ich gehe von, vergleiche das mit dem letzten Jahr, Silent Hill 2 Remake, und jetzt sind wir bei Bloober dieses Mal nicht ganz so hoch gelandet und dann so auf dem Platz, wo es dann ist, dann bin ich auch so, ja, das ist fair. Das ist so, okay, können wir machen. Und bisher würde ich sagen, ist eine saubere Liste.
Warst du jetzt in dieser fiktiven Blickrichtung, die du gerade eingenommen hast, warst du jetzt selber Björn oder warst du jetzt Björn die GameStar?
Nee, ich bin Björn, der auf die GameStar-Liste blicken würde. Also wenn das jetzt bisher eine von GameStar veröffentlichte oder lass es Game 2 oder sonst was irgendwie sein, als Video wäre und ich würde da drauf dann reacten im Stream, das wäre die Perspektive, die ich jetzt eingenommen habe.
Das hast du auch sehr gut gemacht, wenn ich gerade überlege, als ich Chronos The New Dawn gesagt habe, hast du genauso dich zurückgelehnt und gelacht, wie du es bei jeder einzelnen Platzierung in einer beliebigen GameStar Top 100 regelmäßig zu tun willst.
Exakt, die klassische Woke-Lache.
Ja, der Björn-Bot macht seinen Job sehr gut heute in der heutigen Ausgabe. Ich bin sehr froh, wie ich ihn wieder programmiert habe, muss ich sagen.
Ja, eigentlich bin ich gar nicht da. Eigentlich hat Benny schon seit langem eine eigene KI.
Ich mach das hier alles.
Programmiert.
Auch, ja.
Ich bin eigentlich immer noch verschneit in Hessen eigentlich. Bin gar nicht zurückgekommen das Wochenende.
Verschneit in Hessen, das war mein Lieblings-ARD-Film. Nee, das war Sat 1, verdammt. Naja, ignoriert diesen Witz.
War das ein Koks-Gag?
Ich würde einmal gerne nachfragen, an euch war eine Frage gerichtet, weil in der Liste ist explizit Final Fantasy 6 ist hier drin, nein, Final Fantasy nicht, sondern Resident Evil wird halt spezifisch als das 1996er Original hier beschrieben, nicht als das Remake. Habt ihr das explizit ausgeschlossen oder weil ihr auch nur das besprochen habt, konntet ihr nur das, also ich will darauf hinaus, war das eine bewusste Entscheidung von der Community oder war es eine vorgegebene von euch?
Also grundsätzlich vorgegeben dadurch, dass wir die 1996er-Version von Resident Evil eben in 2025 besprochen haben und auch eben nur in 2025 besprochene Spiele zum Vote stehen. Ja. Das heißt, da musste man definitiv differenzieren. Ich bin auch ganz froh, dass nicht Resident Evil 1 und Resident Evil 1 Remake im selben Jahr von uns besprochen wurden. Ansonsten würden sich die beiden wahrscheinlich hier beide in der Liste wiederfinden. Wobei der Unterscheidungswert wäre schon höher. Ich glaube, das machen wir aber am Ende. Das kam durch unsere Resident Evil Retrospektive. Ich habe Björn auch vorher gefragt, so, wollen wir diese retrospektiven Titel ausschließen? Und Björn so, nee, nimm mit rein, lol, wird für Chaos sorgen. Und er hatte recht.
Wenn das baldige irgendwann Remake bestimmt mal erscheint, könnt ihr eine eigene Resident Evil 1 Liste machen. Die besten, die Top 10 besten Resident Evil 1 Spiele.
Ja.
Das wäre doch auch gut.
Also eine Top 5 könnten wir locker machen, auf jeden Fall.
Auf Platz 1 ist The Evil Within 2.
Wir bewegen uns eben in die besagte Top 5 hier hinein und bleiben auch in der Vergangenheit. Es ist, wir haben ein paar Spiele aus dem aktuellen Jahr am Anfang der Top 10 gehabt und die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen zurück. Wir gehen aber wir gehen nicht ganz so weit zurück. Du kannst dich zurücklehnen, lieber Benny. Wir sind nämlich im Jahr 2021 mit 5 Punkten. 5 Punkten vor Resident Evil. Ein Spiel, welches sehr in seinem Zeichen steht, nämlich Tormented Souls.
Ah, okay.
Oh, der erste also?
Der erste,
boah, krass. Ja. Ja, heilige Scheiße.
Das ist ganz lustig, weil ja vor allem Tormented Souls 1 auch sehr an so ein Spiel wie Resident Evil angelegt ist.
Ja, ja.
Also das dann direkt da drüber zu haben in der Liste ist eigentlich ziemlich cool.
Das ist saustark. Das würde ich aber mal rein jetzt, wenn wir die Nostalgie wegschieben, ne? Und Tormented Souls ist ja ein Titel, der schon 2021 so ein bisschen Vorreiter war in dem Zusammenhang, sich zu sagen, wie geil sind eigentlich vorgerenderte Hintergründe und diese ganze Ästhetik und wir machen es jetzt einfach mal, weil AAA gibt uns das nicht mehr. Und in dem Zusammenhang zu sagen, dass dieses Spiel quasi besser ist als Resident Evil 1, der Klassiker von 96, würde ich auch theoretisch unterschreiben, weil da ein paar mehr Ideen drin sind. Rein vom Gameplay würde ich sagen, das ist mir nicht ganz arcadisch genug und es steuert sich nicht so tight, aber wie die Rätselvilla in Tormented Souls 1 zusammengesteckt und zusammengepuzzelt war, das war eine wahre Wonne, sich da durchzuwühlen. Aber das finde ich geil. Das ist allein der Kontrast, genau wie du sagst, Robin, im Vergleich zu Resident Evil 1, eine Platzierung davor sozusagen, das ist großartig.
Wunderbar. Es ist halt wirklich fast, also man kann fast das Gefühl bekommen hier, dass es wirklich die gleichen Leute waren, die dann die beiden Spiele fast gleich platziert haben, weil 201 Punkte Tormented Souls und 196 Punkte Resident Evil. Es ist also wirklich fast identisch, was ja dann auch wieder sehr dafür spricht, wie erfolgreich Tormented Souls mit dem Versuch war, Resident Evil zu aktualisieren, ist ein Wertedings, den ich nicht nennen möchte, sondern einfach in anderer Interpretation zu präsentieren, weil ja offensichtlich zumindest in der Incubant Radio Community das extrem gut geklappt hat, ihr bei euch ja ebenfalls so gut geklappt hat und das ist auch ein Spiel, das ich jetzt tatsächlich mal für diese Liste selber angeworfen habe, weil ich das seit, ich glaube, 4 Jahren halt seit dem Launch in meiner Bibliothek habe.
Okay, das heißt, du hast jetzt mal reingespielt. Und wie
das erste Mal, ja. Also ich bin überrascht davon, wie gut das auf viele Belangen ist, einfach weil der Grund, warum ich es bisher noch nicht gespielt habe, ist, dass das wirklich lächerlich hässlichste Charakterdesign mit dem Hauptcharakter hat, das ich je in einem Videospiel gesehen habe. Ich kann das wirklich gar nicht genug betonen, wie sehr mich das abgeschreckt hat, einen Screenshot zu sehen und diesen Charakter zu sehen, der aussieht, als ob der aus irgendeinem Anime-Porn-Game, auf das im Unity Store verkauft wurde, da reinkopiert wurde. Und als dann die erste Cutscene startete, dachte ich mir so, okay, die sind einfach alle verrückt. Interessant. Das sind einfach alles Verrückte. Sowohl bei Incubant Radio
perverse,
als auch.
Perverse, meinst du? Perverse.
Perverse und Verrückte, ja.
Ich spiele das Spiel auch grundsätzlich nur mit so einer Packung Taschentücher neben.
Da hast du direkt gedacht, du wärst wieder bei Code Violet gelandet.
Da kommen wir ja halt zum Glück noch drauf, nicht wahr? Auf dieser Liste, bestimmt.
Oh nein!
Aber ich musste dann diesen. Also für mich war es so ein richtiger.
Du kannst dir auch was anderes anziehen, wenn es dich so sehr stört.
Sie zieht sich dann ja überhaupt etwas an, ist ja was Gutes nach dem Intro. Aber es war so eine Ohrfeige auf die andere Art dann auch, weil dann spielst du das und du hast ja gesagt, diese nicht vorgerenderten Hintergründe, die aber aussehen, als seien sie vorgerenderte Hintergründe, sehen so unglaublich gut aus. Das hat richtig gute Musik, die so einem Hauptmenü losgeht. Das hat richtig aufwendiges, anspruchsvolles Survival-Horror, ich nenne es gerne auch immer noch erweitertes Metroidvania-Rätsel-Design, und dann triffst du einen zweiten Charakter und dann geht halt die schlechteste Sprachausgabe los, die du je gehört hast.
Das ist so furchtbar.
Und es ist ein konstantes Hin und Her von What the fuck? Ihr konntet das wirklich so gut, wie es geht, und das andere wirklich gar nicht. Vielleicht hättet ihr das einfach sein lassen sollen. Oder es ist gut, weil es ja dann wieder der Vibe von einem alten Survival-Horror-Spiel darstellt. Und das ist ja auch, glaube ich, ein bisschen das, was dem Spiel ja dazu Gute gehalten wird, dass das ja trotz, also wenn ein Spiel mit schlechter Sprachausgabe in diesem Genre sich ja mir präsentiert, hat das ja für sich schon wieder eine gewisse Nostalgie.
Also man kann wirklich sagen, das ist das tatsächliche Unvermögen von allen Beteiligten, weil spätestens der Nachfolger hat klar gemacht, okay, auch das Team kann das in Anführungszeichen besser, auch wenn Dialoge schreiben immer noch nicht deren Stärke ist, aber zumindest sie zu vertonen ist besser geworden in der Fortsetzung, das kann ich schon mal vorne wegnehmen. Aber ja, das, also man, ich weiß, was du meinst, man attestiert es dann diesem Genre, weil guck mal, das ist ja wie das erste Resident Evil, und für so ein Indie-Team, was das 2021 quasi so rausgeknallt hat, muss ich auch weiterhin sagen, und du wirst es noch erleben, Robin, das hat einige der besten Puzzles in dem Genre ever. Das ist wirklich krass. Also, das ist fast schon eine Genre-Referenz, wenn es um die Puzzle geht in einem Survival-Horror-Titel.
Wenn man danach sucht, das muss man natürlich auch sagen. Also, es war auch so ein Ding von, ich guck da jetzt mal rein. Das ist eigentlich ein Spiel, in das du nicht einfach mal reinguckst, weil du machst dann irgendwann die 15. Tür auf und da ist ebenfalls ein Puzzle hinter und du hast 17 andere Puzzle noch nicht gelöst. Dann findest du eine ganz große Schraube. Und ich denke mir, warum, was ist los? Warum ist hier eine große Schraube? Und bin ich jetzt gerade durch den Spiegel gelaufen? Es ist also ein Spiel, das dann auch wirklich die Aufmerksamkeit von dir verlangt. Ihr habt da ja schon wirklich, ich habe auch eure Folge mir dann mal angehört, einfach weil das so ein interessanter Titel ist, du hast es ja gesagt, ne, von einem First-Time-Developer aus Chile, wo die in einem Interview erzählt haben, einfach, naja, ich habe halt mein Bruder hat mir gesagt, wie viel ein Spiel machen. Habe ich gesagt, okay. Und dann haben wir uns YouTube-Videos angeguckt und wussten nichts. So. Und das ist halt inspirierend und das ist ikonisch und das ist dann in Teilen auch echt ein bisschen scheiße, aber in Teilen, die das Spiel jetzt nicht unsympathischer machen, finde ich.
Ja, stimmt. Sie kommen mit sehr viel davon, weil das Genre und seine Historie diesen Charme quasi so attestieren, und Tormented Souls legt sich da so unfassbar rein, und selbst die kleinen Unzulänglichkeiten, die zwinkert man dann so weg und ist so, ja, ne?
Also so ist der zweite Teil denn besser? Findest du das auch?
Der zweite Teil ist um Längen besser.
Ja, der zweite Teil ist noch mal besser. Also der bleibt auf dem qualitativen Rätseldesign, aber erweitert vor allem auch nochmal das Leveldesign und die Tatsache, dass du ja beim ersten wirklich nur in diesem einen Anwesen bist und im zweiten bist du dann auch in so einem kompletten Ort unterwegs, was sich dann ausbaut, und auch die Kämpfe sind deutlich besser geworden. Plus, du hast nicht mehr, das war so das größte Manko am ersten Teil, die haben versucht, so einen Stalker-Enemy einzubauen, den du aber komplett umgehen kannst, dass wenn der in einem Raum random erscheint, dann drehst du um, gehst raus, gehst wieder rein, und dann ist der eigentlich in 9 von 10 Fällen ist der despawned und du kannst ihn komplett ignorieren. Mhm. So, das ist, ne, also da gab's auf jeden Fall so ein paar Probleme, aber wie Benny schon gesagt hat, so das Rätseldesign ist wirklich super, und an sich kann man auch so sagen, ne, also das über Resident Evil einzustellen, finde ich auch tatsächlich fair, weil es so auf einem ähnlichen Level, aber gerade dann eben, was das Rätseldesign betrifft, natürlich deutlich, deutlich besser ist.
Absolut.
Lustigerweise vielleicht die Inspiration für die Wandgegner in Chronos The New Dawn ist mir gerade aufgefallen, wo du sie gerade erwähnt hast. Weil die gibt's hier ja auch, aber hier werden sie besser genutzt dank einer sehr, sehr coolen Lichtmechanik. Ja. Also die ganz tollen Lichteffekte werden hier halt im Gameplay auch noch cool genutzt, weil du das ja brauchst. Und du kannst ja die Waffe, glaube ich, du kannst die Waffe ja nicht ziehen, während du das Feuerzeug hast, aber du musst die Waffe ziehen um die Gegner. Und das ist einfach. Das ist viel cleverer, als ich das den meisten First-Time-Developern irgendwie zurechnen würde oder erwarten würde. Deswegen finde ich das auch sehr, 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 sehr inspirierend und cool. Und kann mich bei eurer Community und bei euch für die Frage des Moderierens hier bedanken, weil mich das mir jetzt die Möglichkeit gegeben hat, eine Ausrede zu finden, es endlich selber mal ein paar Stunden zu spielen. Und ich habe auch vor, das weiterzuspielen, weil da scheinen Dinge zu passieren. Jetzt mal nicht geschichtlich unbedingt, also auch vielleicht, aber vor allen Dingen in der Darstellung von Dingen scheinen da einige aufregende Sachen drin zu sein.
Ja, es ist wirklich fantastisch.
Wir bewegen uns mit großen Schritten auf die Top 3 zu, sind nun auf Platz 4 und machen nun einen zweiten Abstecher hinaus, weg vom Horrorgenre und auch in die Vergangenheit. Wir sind nämlich bei einem Spiel, welches für viel Furore sorgte. ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, als es rauskam, aber ich habe nehme wahr, in den 6 Jahren, seit es rauskam, dann doch ziemlich positiv und immer zunehmend positiver aufgenommen wurde. Auf Platz 4 befindet sich bei euch nämlich Death Stranding.
Der erste Teil,
Death Stranding 1.
Oh.
Geil.
Da haben wir wieder ein Spiel auf der Liste, wo Leute dann gefragt haben, ihr seid doch ein Horrorspiel-Podcast.
Ja. Ja, nee, wobei bei Death Stranding, ich glaube, das verstehen die meisten Leute schon, weil das ist ja so abgefuckter Shit, der da abgeht. Ich finde, manche Horrorspiele müssen auch nicht einfach im Horrorgenre nur angesiedelt sein, sondern da reicht auch schon aus meiner Sicht die Ästhetik oder die Geschichte, die das dann halt auch vielleicht einfach nur in so eine Horrorrichtung denkt, weil in so einer Welt wie Death Stranding zu leben, wäre halt auch der absolute Albtraum im weitesten Sinne. Also so schön, wie es auch aussieht, ne, aber...
Cutscene, erinnert euch doch noch daran? Ich würde sagen, ja. Diese Szene, in der man das erste Mal die Bedrohung sieht, wenn nämlich der Truck überfallen wird und dann das Teermeer entsteht und dann dieses gigantische Handmonster, das ist in seinem übernatürlichen, ja fast schon Cthulhu-artigen Horror, also da muss es sich vor keinem Horrorspiel dieser Welt verstecken. Nee. Natürlich ist das dann nicht im Rest des Spieles genauso verankert, aber das ist, also da hatte ich ordentlich Respekt vor. Das fand ich richtig krass.
Unterschreibe ich, genau. Das sind eben alles, was da so mitschwingt, die ganze Ästhetik. Und natürlich in dem Spiel, das ist ja eine einzige Verarbeitung um Tod und dem Umgang von Tod und wie Leute damit entweder umgehen oder nicht umgehen. Das ist ja das, was das Spiel die ganze Zeit eigentlich durchexerziert. Ich find's spannend, ob der zweite Teil dann überhaupt in der Liste auftaucht.
Wahrscheinlich haben den zu wenige dann gespielt, weil bei Death Stranding 1 ist halt der Vorteil, das ist schon was älter.
Das gibt's schon überall mittlerweile, ja.
Genau, und es ist ja auf PS4 und dann gab's nochmal Director's Cut auf PS5, die Xbox-Version, die PC-Version. Plus Leute hatten da eben auch noch mal so ein bisschen mehr die Zeit, drüber nachzudenken. Es würde mich, glaube ich, beim Zweier wundern, weil der erscheint trotz der Qualität und auch der hohen Bewertungen, und auch bei uns ist der ja ziemlich gut weggekommen, so ein bisschen fast schon in Vergessenheit geraten zu sein. Also ich habe so in diesen ganzen Endjahreslisten, es kann auch einfach sein, dass man zu sehr damit beschäftigt war, zu diskutieren, ob Expedition 33 ein Indie-Spiel ist, ja oder nein, dass da einfach jeder andere Titel irgendwie komplett untergegangen ist dieses Jahr. Ja. Aber DS1 auf jeden Fall, vor allem ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal durchgespielt.
Stimmt, ja.
Weil ich hatte es ja nur zum Release, diese 30 Stunden, wie ich das auch im Podcast erzählt habe, und für den Podcast hatten wir einen sehr intensiven Monat, wo es direkt, also ich bin ja wirklich von so 50, 60 Stunden Death Stranding 1 in nochmal 50, 60 Stunden Death Stranding 2 rübergegangen. Also das war die volle Ladung.
Das war so geil. Das hat auch so Spaß gemacht, zu dem Zeitpunkt das ganze Ding sich so reinzufahren, nochmal so gebündelt. Für mich war es ja, glaube ich, dann schon der dritte Durchgang von Death Stranding 1. Und ich bin auch immer noch geneigt, das immer noch zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele hochzuhalten. Vielleicht wäre es in meiner Top 10. Wenn ich so eine Top 10 of all time machen müsste, dann wäre es mit Sicherheit irgendwo da drin, weil ich den ersten Teil auch immer noch so wahnsinnig großartig finde. Ich habe weiterhin das Problem mit dem zweiten, das haben wir gerade schon besprochen, dass der so ein bisschen more of the same ist. Und dadurch, dass die Ecken und Kanten so ein bisschen weggehobelt worden sind beim zweiten Spiel, gefällt mir das als Purist nicht ganz so gut. Ich kann aber selbstverständlich sehen, warum der zweite eigentlich in der breiten Wahrnehmung das bessere Spiel ist. Aber den ersten lieb ich halt so, weil der war damals, das war so mysteriös, so anders. Und du hattest so Bock, dich da reinfallen zu lassen und diese ganze Welt zu erleben und zu erkunden und zu hinterfragen. Das ist halt immer wie mit jedem Stoff. Wenn der einmal so ein bisschen entmystifiziert ist, ne, dann hast du halt dieses Rätselraten im Hintergrund nicht mehr. Und das war, da war der erste Teil phänomenal. Also den liebe ich auch immer noch. Ach, schön.
Ich bin da sehr froh, dass mir das erspart geblieben ist für dieses Jahr, weil Ich habe mich sehr in der Situation gesehen, dass das mein Silent Hill 2 Remake wird. Also das, was das für euch letztes Jahr war, dass überall Death Stranding 2 sehr gefeiert wird, auch am Ende des Jahres. Und ich mir denke, versteht ihr das nicht, dass das ein Betrug ist an allem, was der erste Teil war? aber jetzt
du bist ja da auch sehr leidenschaftlich, genau. Ja, ich kenne deine Meinung ja auch zum zweiten Spiel.
Ja, jetzt hat es aber keiner mehr erwähnt. Deswegen, ich bin da, also ich kann nur so, ja, vergesst es alle. Alle haben es vergessen. Ja,
ich finde es fast schon schade, dass der zweite so hinten runterfällt bei den meisten Leuten. Aber ich denke, der wird nochmal aufblühen, sobald der auch seinen Weg auf andere Plattformen findet und dann mehr Leute Zugang haben, einfach wie halt immer. Aber,
ich glaube, mehr Leute werden verstehen, dass das unerträgliche Scheiße ist, wenn mehr Leute spielen.
Digga, ich kann auf einem Sarg den Hügel runterskaten, ja. 10 vor 10.
Wie ist der spanische Italiener, der Mads Mikkelsen ersetzt? Ach, ich kann nicht. Lass uns weitermachen. Ich krieg schon wieder einen Hals.
Neil Warner.
Der weiß wirklich noch den Namen von Neil fucking Warner. Ach, Neil Warner. Jetzt haben wir's. Jetzt können wir den Podcast nicht zu Ende machen, weil ich an Neil Warner denken muss. Okay. Also, willkommen zur Top 3, liebe
Leute.
Da
haben wir Robin erfolgreich getriggert jetzt. Sehr gut.
Neil Warner. Platz 3 ist ein Spiel, welches sich ebenfalls nicht den aktuellen Releases zuordnen lassen kann. Es ist ein Spiel, welches ihr schon mal erwähnt habt und wo ihr korrekt vermutet habt, dass sich das hier noch einfinden würde. Wir haben nämlich Resident Evil 2 auf Platz Nummer 3 mit. Und hier ist es wirklich auch so ein großer Abstand, der dann entsteht, mit 248 Punkten zu Death Strandings 214 Punkten. Ein wirklich großer Vorsprung. Und das kann ich auch schon mal sagen. Die Abstände zwischen dem Platz 4 zu 3, 3 zu 2 und 2 zu 1, die bleiben auch so groß.
Krass.
Dann bin ich mal gespannt, ob noch was da, weil eigentlich ist ja Resident Evil 2 so der beliebteste von den klassischen. Also deswegen, das wundert mich jetzt auch nicht, dass der nicht nur über dem Einser ist, sondern auch nochmal, wie du es ja gerade gesagt hast, von den Punkten so viel weiter vorne, weil ich darauf auch, glaube ich, getippt hätte. Dass wenn es so von den klassischen Resident Evil Spielen, Teil 2 ist eigentlich immer der, wo die Leute sofort aufstehen und drum jubeln. Ich finde das auch so interessant, weil ja gerade der zweite Teil eigentlich der ist, der bei uns in Deutschland zu Release die größten Probleme hatte, gar nicht rauszukommen. Aber auch hier in der deutschsprachigen Region, das hat die Leute nicht davon abgehalten, sehr große Fanatiker in Bezug auf dieses Spiel zu sein. Und aus meiner Perspektive, und ich glaube, da wird mir Benni natürlich auch zustimmen, vollkommen verdient. Also ja. Resident Evil 2 ist halt immer noch so ein unfassbar geiles Spiel.
Das ist wirklich krass. Das ist ein so nicht tot zu kriegendes Game Design. Das macht so viele Jahre nach Release auch immer noch so unfassbar viel Spaß. Im Rahmen der Retrospektive spielen wir die Titel ja auch wirklich mehrfach durch, teilweise bis zum Erbrechen. Und ich glaube, bei keinem Teil fiel mir das so leicht. Und ich hatte mit so einer Wonne Bock darauf, noch einen neuen Durchgang zu starten, wie bei Resident Evil 2 wieder, um mich da wieder so extrem reinzuarbeiten. Und ja, genau wie du sagst, Björn, also ich glaube, diese Indizierung und alles, was damals bei uns in Deutschland lief, das hat dem Titel keinen Abbruch getan. Resident Evil 2 war das Spiel, was jeder kannte. Die Leute haben nicht 1, die haben nicht 3 gespielt, aber 2 hatte irgendwie jeder. Oder jeder kannte jemanden, der 2 irgendwo hatte. Das Spiel, das wurde rumgereicht wie so ein bunter Hund. Zum Glück, wie es halt sonst eigentlich nicht immer der Fall ist, ne, bei so Titeln, die ja auch so nostalgisch verklärt, so, das sind die besten PlayStation-Spiele aller Zeiten, und dann schreibt man so Resident Evil 2 auf so eine Liste, zum Glück ist das auch immer noch ein unfassbar gutes Spiel, also die Leute, die das damals schon abgefeiert haben und es vielleicht gar nicht besser wussten, haben damals schon ein unfassbar krasses Spiel und den genre-definierenden Primus zu seiner Zeit erlebt. Ja, und so viele Jahre später, ne, das ballert immer noch unfassbar um die Ohren. Hast du da eigentlich auch eine Meinung zu, Robin? Hast du das damals auch gespielt zu seiner Zeit? Oder wann hast du das Ding das erste Mal erlebt?
Ich hatte das noch nie gespielt.
What?
Ich habe Resident Evil 2 noch nie gespielt.
Ich sehe sofort ein Format. Zwingt Robin an den Galgen und danach Resident Evil 2 mit uns.
Ich habe das erste Mal Resident Evil 1 gesehen in dem Time to 3 Let's Play, welches wir vor anderthalb Jahren aufgenommen haben mit dem Remake. Das war das erste Mal, dass ich über Resident Evil 1 gespielt habe oder gesehen habe, weil Mats hat es ja gespielt. Ich hatte das als Kind in einem großen, so diese CD-Heft mit ganz vielen gebrannten CDs. Da war auch Resident Evil 1 für die PlayStation 1 mit drin. Aber das ist wirklich die schöne klassische Geschichte. Ich habe es nie über den Hundeflur geschafft als Kind. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt von einem Horror in einem Spiel wusste, und das hat es mir beigebracht, und es war wirklich das Furchterregendste, was mir, glaube ich, die ersten 16 Jahre meines Lebens passiert ist. Dieser Moment als kleines Kind, als die Hunde hereinbrachen. Und dann hat es gedauert bis zur Wii-Version von Resident Evil 4, bis ich wieder ein Resident Evil angepackt habe. Das fand ich dann auch ganz, ganz toll. Aber die Ursprungstrilogie, also die ersten 3 Teile, habe ich nur in ihren Remakes tatsächlich gespielt.
Krass.
Und dann und beziehungsweise den ersten Teil sogar, wie gesagt, nur zugeguckt, selber nie gespielt. Da habe ich nicht so richtig den Zugang gefunden. Das habe ich einfach, glaube ich, verpasst. Ich mag dann die etwas actionlastigere Ausrichtung tatsächlich ganz gerne. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur 4, sondern damit meine ich auch 2 Remake, was ja immer noch deutlich weniger actionlastig ist als ein 4, aber ja trotzdem actionlastiger als jetzt ein Ursprungs Resident Evil. Und ich weiß ja, dass 2 mich da wahrscheinlich auch glücklich machen würde. Also das Original 2 ist ja auch schon ein recht actionlastiges
Spiel. Ich wollte gerade sagen, 2 und vor allem 3 würden dich da mit Sicherheit extrem abholen, weil die Progression war damals schon erkennen, die Reihe hingelegt hat, mit einer steilen Kurve entsprechend.
Also du merkst halt, das ist ein Kamiya-Spiel, so das war schon damals in seinem ersten Titel, dass der eben mehr in die Action-Richtung geht, das hast du bei dem Spiel auch schon gemerkt. Plus es ist durch seine zweigeteilte Struktur mit den beiden, also mit der Leon und der Claire-Route, ein Playthrough von dem Spiel ist auch sehr kurz. Also ich würde sagen, so der erste Durchgang von Resident Evil 2, egal mit welchem Charakter du anfängst, das sind so 6 Stunden, glaube ich, so beim ersten Casual Playthrough.
Ja.
Ist es so ein klassisches Ding, bei dem, naja, da müssen wir nicht grundsätzlich werden. Das sind tatsächlich 2 Sachen, die mir in den Kopf gerufen werden, wo ihr genau, wir kennen uns ja schon eine Weile, man weiß, dass was die andere Person mag und das Erste, was ihr sagt, halt, diese Person hat daran gearbeitet, vergiss das nicht. Und das Zweite, was ihr sagt, ist, das ist übrigens nicht lang, da habt ihr genau die 2 Pressure Points von mir erwischt. Sehr, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht.
Da hast du keine Wahl mehr. Ich sehe da auch echt ein Format und ich finde das tatsächlich extrem spannend, dieser Blick von Menschen, die solche Klassiker, wo man immer sagt, das hat ja jeder gespielt und erlebt, einfach gar nicht gespielt haben bis zum heutigen Tag, aber trotzdem, ich sag mal, ein sehr gutes Grundverständnis haben für Videospiele und das auch für sich selber gut einordnen und sortieren können und dann so einen Klassiker zu erleben und zu sagen, Moment mal, wie reagiere ich da jetzt drauf? Ich persönlich finde das unfassbar spannend, Leute da diesen Erstkontakt auch erleben zu lassen. Lass uns da gerne mal so ein bisschen drauf rumdenken. Vielleicht schleifen wir dich mal vor so eine Konsole, ketten dich fest.
Dann sage ich die ganze Zeit nur, gibt's das mit einer besseren Steuerung?
Und einer besseren Grafik.
Nee, das ist okay, aber es hat diese komische Steuerung, wo ich dann immer nur so indirekt mich drehen kann. Richtig, ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich finde das ganz schlimm. Und dann erschießt ihr mich.
Richtig. Nee, was ich dir nicht gesagt habe, dass du auf so einem Stuhl sitzen wirst wie James Bond in Casino Royale und wenn du solche Sachen sagst, da kommt immer von unten so ein kleiner Schlag an die Hoden. Das,
so wisst ihr das. Noch, wisst ihr übrigens noch, dass in Tormented Souls im ersten Raum, wenn das den Tutorial bietet, hebst du so eine Notiz auf und da ist ein gemalter Pfeiltasten und einmal ist so ein runder Pfeil, wo die Steuerung ansteht und darunter haben die einfach einen Panzer gemalt. Zu sagen, mit dem Analogstick macht ihr die Tanksteuerung. Und das fand ich so lustig, dass das einfach assumed wird. Wir malen jetzt hier einen Panzer hin und da nehmen wir deswegen den Analogstick. Und dann versteht bestimmt jeder, das D-Pad. Und dann versteht bestimmt jeder, dass das dann die indirekte Steuerung ist, beziehungsweise die direkte.
Alle außer japanische Spieler natürlich, weil bei denen heißt das nicht Panzersteuerung, bei denen ist das quasi die Steuerung wie bei so einem RC-Car. Ich weiß gar nicht, wie der Begriff heißt.
RC-Car-Steuerung? Aro, Siro, Karo? Ja. Kannst du das auf Japanisch kurz sagen?
Nee.
Na gut. Dann kommen wir stattdessen zum zweiten Platz, würde ich sagen. Was haltet ihr denn davon?
Ja, jetzt bin ich gespannt, weil jetzt geht's ja schon so in die Richtung, dass je nachdem, was hier auf dem zweiten Platz ist, man vielleicht schon
antizipieren kann, was auf der
1 ist. Was auf dem ersten drauf ist, ja.
Ja.
Wir bewegen uns zurück. Ich sehe den Benny über beide Wangen strahlen, denn wir bewegen uns zurück ins Jahr 2025.
Okay.
Also ein wirklich neuer Release. Ein Release, den ich jetzt nicht selber gespielt habe, aber den ich ein bisschen auch selber erfahren habe. So ein bisschen über die Beziehung. Denn tatsächlich ist das zweite Spiel aus der gleichen Reihe, das wir hier haben. Tormented Souls 2 ist auf Platz 2.
Yeah, baby!
Mit 292 Punkten vor Resident Evil 2 mit 248 Punkten. Also nochmal ein wirklich großer Sprung. Das habe ich ja mitbekommen, dass ihr das richtig gefeiert habt. Und wir haben ja auch mitbekommen, spätestens letztes Jahr durch Silent Hill 2, dass ihr jetzt nicht einfach nur eure Community vorgibt, was die mögen. Nee. Aber ihr seid euch da völlig einig scheinbar.
Ja, Ja, also ich bin begeistert, dass der bei uns allen, also bei euch da draußen und auch bei uns so bereitwillig die Türen eingerannt hat. Da können wir direkt an unserem Gespräch weiter anknüpfen, Robin, was wir vorhin hatten. Hey, Tormented Souls 2, wenn du dann mit dem Einsamer durch bist, der zweite ist wirklich in allen Belangen besser. Ich habe es für mich persönlich so ein bisschen einsortiert, aber jetzt das Gleiche, das würde dir jetzt wieder nichts sagen, weil du hast Resident Evil 2 ja nicht gespielt, aber es ist so ein bisschen für mich persönlich der Sprung wie von Resident Evil 1 von 1996 zu Resident Evil 2 von 1998. In der Art und Weise, wie viel größer, opulenter, ausladender und sicherer sie sich sind mit ihrer eigenen Formel. Also alles, was im ersten gut war, haben sie einfach noch mehr nach oben geschraubt. Und alles, was schlecht war, versucht rauszukegeln und oder anders umzusetzen. Und die sind noch so viel cleverer geworden. Wenn die Puzzeln im ersten schon geil waren, dann ist der zweite einfach so ein Geschenk. Das Ding wird ein moderner Klassiker werden. Mark my words. Das wird in 2, 3, 4 Jahren in diese erweiterte Horrorspiel-Kanon-Liste mit einziehen. Und für mich ganz persönlich steht es Schulter an Schulter mit sowas wie einem Signalis, was auch für mich so diese neuen modernen Survival-Horror-Titel ganz oben auf so einem Podest sind, wo ich sage, ja, das sind neue Spiele von neuen Devs, die hier wahnsinnige Leistungen vollbringen in diesem Genre. Und das ist, ich find's geil, ohne Scheiß. Also, zweiter Platz für das Ding aus dem Stand, holy shit, find ich gut.
Ja, also muss ich auch sagen, finde ich echt herausragend. Also, hatte mich jetzt auch so ein bisschen gewundert, weil gerade so bei den, ne, hier auch zweiter Teil und sehr viele haben den ersten gespielt, aber wie viele Leute kommen dann wirklich gerade so zum Ende des Jahres und so voll wie das Jahr auch ist, dann tatsächlich noch dazu, das Ding zu spielen? Und ich würde einfach mal sagen, das war auch so ein bisschen unsere positive Beeinflussung dadurch,
dass ja,
da
drei schon,
Leute im Cast saßen, die sich da so gegenseitig ein bisschen hochgeschaukelt haben mit ihren Lobpreisungen zu dem Titel. Und dann sind die ganzen Leute natürlich rausgegangen in die ganzen Läden und meinten, Ingrim hat uns gesagt, ich muss unbedingt Tormented Souls 2 spielen, wir müssen das alle kaufen. Oh, Frohlocket, und hat ja funktioniert. Also ich muss sagen,
Frohlocket haben sie gesagt.
Da haben sie auf die Wörter ihrer Priester gehört.
Ja, unsere Schäfchen machen genau das, was wir möchten. Das finde ich sehr gut. Nein, also ich liebe das ja, den Leuten auch solche Perlen hinzuschmeißen. Und wenn dann unsere Begeisterungsstürme auf so fruchtbaren Boden treffen, dann ist das natürlich auch ein Zeugnis dafür, dass die Leute und jene, die sich hier versammeln, wirklich auch, dass wir alle einen ähnlichen Geschmackspool haben. Bis auf das, was letztes Jahr war, aber darüber reden wir nicht mehr. Ihr habt euch in allen Punkten rehabilitiert, liebe Community. Wir reden nicht mehr über 2024 und die Best-of-Liste. Ihr habt es sehr gut gemacht bis hierhin, muss ich wirklich sagen. Holy shit.
Ich finde, Tormented Souls zeichnet sich dann ja auch dadurch aus, und zwar jetzt ohne selber gespielt zu haben, sondern einfach im Vergleich mit anderen Titeln anhand eurer Liste, dass es über diese Nostalgie hinausgeht. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob ich es als Problem bezeichnen würde. Ich glaube eher nicht, weil das nun mal ja die Intention von vielen der PS1, PS2-Ära, Dreamcast-Ära, Survival-Horror-Retro-Erlebnisse ist, dass man da ab und zu das Gefühl bekommen kann, da ist jetzt nicht viel mehr darüber hinaus. Das macht es super und das kann auch völlig reichen, aber das war ganz persönlich ein Gefühl, was ich zum Beispiel sehr bei Heartworm hatte. Mhm. Wo ich mir so dachte, das ist auf so vielen Belangen solide und cool und ich habe da wenig, was ich hasse, aber es kann jetzt auch nicht, also ich werde jetzt nicht meinen Enkeln davon erzählen. Und das ist übrigens ebenfalls in dieser Liste drin, das ist auf Platz 15, kann ich euch sagen, mit 121 Punkten. Und Tormented Souls scheint das ja mit so ganz viel Lockerheit hinter sich gelassen zu haben. Dieses reine Nostalgie-Baiting, sondern wirklich den Startpunkt genommen zu haben von Resident Evil. Kennt ihr Resident Evil? Findet ihr das cool und nostalgisch? Ja, cool. Dann machen wir jetzt aber etwas, was nicht repliziert, sondern neu interpretiert. Und das schaffen viele Spiele nicht.
Das ist die Vermutung, die du da hast, ist genau so, weil der Titel mit seinen Ideen quasi eigene Standbeine sich schlägt in diesem ausgetretenen Genre. Genau wie du schon gesagt hast, diese Sache mit dem Feuerzeug und diese ganze Lichtmechanik, ne, und dass die Hauptfigur ja einfach nicht durch die Dunkelheit warten kann, weil sie dann irgendwie, was auch immer drauf geht, ne, wird verrückt, wird irgendwas gefressen, man weiß es nicht so genau am Anfang. Allein das ist schon so eine kleine, clevere Mechanik und genau das, was du sagst, stimmt. Und Tormented Souls schlägt sich da einfach eine eigene Kerbe. Und auch visuell ist es noch mal so viel krasser. Ich glaube, es erfüllt so ein ganz, ganz primitives Verlangen an diesen, boah, ich hätte gerne mal wieder vorgerenderte Hintergründe. Aber sie halt einfach diesen Schritt weitergehen, alles in Echtzeit ist, aber durch die Beleuchtung und Co., dass die Kamera dann auch statisch positionieren, aber dann halt so dynamisch mitschwenken lassen. Und das sieht dann aber so gut aus, dass es dieses Craving für die vorgerenderten Hintergründe befriedigt und gleichzeitig noch viel mehr ist mit den ganzen dynamischen Licht- und Schatteneffekten und einfach eigentlich so viel geiler ist als das, was vorgerenderte Hintergründe theoretisch mal waren. Und es wirkt wie so ein alternativer Zeitstrahl, wenn Capcom einfach diese Schiene weitergefahren hätte und gesagt hätte, wir geben euch auch weiterhin solche Spiele. Das ist für mich Tormented Souls. Das wäre so der logische Endpunkt und Status Quo, den wir jetzt gerade hätten, wenn es diese Art von Spiele immer noch im AAA-Sektor gäbe. Zum Glück sind wir visuell jetzt auch an einem Punkt, wo auch die Indies sowas rausknallen können. Das ist Wahnsinn. Also, Chapeau an alle Beteiligten, allen voran natürlich auch die Entwickler. Das ist phänomenal.
Leute, seid ihr happy mit euren Kommentaren zu Tormented Souls 2 und wollen wir weitermachen?
Ja, weil ja wir wollen weitermachen. Also es gibt jetzt eigentlich nur noch eine Sache, die kommen könnte.
Ja, ich bin sehr zuversichtlich.
Also wenn das jetzt nicht kommt, dann würde es bedeuten, dass das nicht mal in der Top 10 auftaucht. Und dann unter Kronos landen würde. Und dann geht's aber, also dann müssten wir aber wirklich.
Ich habe Vertrauen in unsere Community.
Dann würde ich aber hier mal ein bisschen wollen, dass wir Daten leaken und gucken, wer nicht dafür abgestimmt hat.
Aber das wäre sauwitzig.
Damit wir dann die Leute einzeln outcallen. Da kriegt jeder einzelne von denen von mir einen privaten Podcast zugesandt, wo ich sie einfach für 10 Minuten durchbeleidige.
Hurensohn, 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 Hurensohn.
Wisst ihr, dass Code Violet erst dieses Jahr erschienen ist, das ist nicht mehr auf der Liste, ne? Weil ihr nennt das Spiel ja nicht beim Namen, aber ich bin mir überlegen, was ihr meinen könnt. Und ich lande immer wieder bei Code Violet und ich muss euch sagen, das kommt nicht vor. Das wird nächstes Jahr auf der 1 sein.
Das Trauma ist noch recht frisch bei dir, ne?
Es ist noch kein, du konntest noch gar nicht zum Trauma heranwachsen. Es ist noch eine aktive Aktivität, die ich durchführe.
Oh nein!
Irgendwann im Laufe dieser Woche werde ich den Stream fortführen. Das ist was ganz Besonderes, was ganz Tolles.
Ja, das ist vor allem was Besonderes, weil du das Spiel dann auch für immer mit der Cancelung von Prince of Persia verbinden wirst.
Oh, stark.
Das stimmt. Falls ihr sehen wollt, wie ich live von der vom Abbruch der Entwicklung von Sense of Time Remake, eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, erfahre, dann könnt ihr in den Code Violet Stream, den zweiten, reingucken bei Hook Live auf YouTube. Ich breche dort ein bisschen. Das ist so ganz, also da sieht man mal, wenn ich jetzt nicht,
wie er wirklich ist.
Oh, scheiße. Sondern wie ich einfach ganz leise werde und anfange, sehr ungestüm und ungeduldig auf Chatter zu reagieren, die so ein bisschen poken wollen, wo ich einfach sage, kannst du die Fresse halten? Like so.
Ich glaube, ich habe dich wirklich noch nie so, also ich meine, ich habe dich schon wütend zerstört gesehen. Das war zu Zeiten von Kingdom Hearts. Der Roxas-Kampf, der hat mich wirklich gebrochen. Also da, wenn man mal Robin richtig wütend sehen will.
Das waren Wuttränen in meinen Augen.
Aber so wirklich diese Traurigkeit und dieses nicht fassen zu können, was gerade für eine Information reinkam, das halt wirklich so live eingefangen zu sehen, ist leider großartig.
Ja, ich glaube, absolut. Menschliches Elend ist manchmal schön.
Wollen wir was ich euch vorschlagen würde, ist, ich würde einen ganz kleinen Blick auf hintere Plätze werfen. Nicht alles durchgehen, keine Sorge, aber ihr habt ein paar Titel erwähnt im Laufe dieses Gespräches, wo man ja sich drauf beziehen könnte. Wir haben nämlich tatsächlich Metroid Prime 2 ebenfalls, aber nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 19 nur. Also wirklich auch deutlich, deutlich weit hinter im Vergleich zu Metroid Prime 1. Muss ich euch leider sagen, wie gesagt, eure Community ist keine Herde von Schafen. Sie haben eine eigene Meinung und sie haben Kopfschütteln euren Cast gehört die ganze
Scheiß
Zeit.
Schafe.
Vermutlich. Metroid Prime 3 ist sogar auch noch mit dabei, aber das ist...
Ist Metroid Prime 3 höher als 2, dann raste ich
nein,
aus.
Nein, um genau zu sein, sind ja alle Spiele hier so ziemlich dabei, die ihr besprochen habt. Und Metroid Prime 3 findet sich da fast ganz am Ende wieder auf Platz 31 von 36. Es gibt übrigens einen einzigen Titel in dieser Liste von Titeln, die ihr besprochen habt, der 0 Punkte bekommen hat. 0. 0 Punkte? Ein einziges Spiel. Wollt ihr vermuten, welches es ist, oder soll ich einfach sagen?
Das ist ja fantastisch. Also auch ein bisschen traurig, aber also das ist ja dann fast schon wie so eine Art bisschen Community-Marktforschung, was wir hier machen. Was den Leuten dann so gar nicht gefällt, ist dann der Titel mit 0 Punkten. Ich würde jetzt sagen Resident Evil Survivor.
Ja, würde ich auch. Hätte ich jetzt Gag. Auch. Also das oder Gaiden.
Weil das ein Gag-Pick wäre. Das würde ich nur nehmen, also. wenn man da wirklich uns hasst.
Also ich kann euch sagen, nicht schlecht. Also auf dem drittletzten Platz ist Resident Evil Survivor. Auf dem vorletzten Platz ist Resident Evil Gaiden. Und auf dem letzten Platz ist Resident Evil Survivor 2 Code Veronica. Tatsächlich, Survivor 2 ist das einzige Spiel auf dieser Liste mit 0 Punkten.
Weil das wahrscheinlich niemand außer uns gespielt hat. Da müssen wir einfach sagen, wir besprechen halt auch den absoluten Schund im Resident Evil-Bereich im Rahmen unserer Retrospektive. Und ich glaube, das ist so ein Titel, vor dem kann man eigentlich nicht unbedingt kollektiv nur warnen. Wir hatten ja durchaus ein paar warme Worte dafür. Aber ich glaube, dass den de facto, also außer Björn und ich haben das vielleicht 3 Leute weltweit gespielt. Und dann war's das, ja.
Und damit können wir, glaube ich, langsam zum Spiel des Jahres eurer Community kommen. Ich möchte eine kleine Kerze in die Luft heben für einen Titel, der leider nicht in der Top 10 auftauchte, der aber so einer meiner liebsten Horrorerfahrungen des Jahres war, nämlich Routine. Befindet sich auf Platz 14 der Community-Liste. Aber auf Platz 1 befindet sich natürlich das Silent Hill 2 Remake. Nein, Entschuldigung, das Silent Hill F. Silent Hill F.
Die Leute haben es nochmal gewählt.
Das wäre so funny.
Befindet sich auf Platz 1 mit 327 Punkten, nochmal knapp 30 Punkte vor Tormented Souls 2.
Gott sei Dank, Gott sei Dank. 2 Jahre in Folge den besten Titel des Jahres tatsächlich auf die 1 gewählt. So muss das sein.
Ja, ist es, würdet ihr beide sagen, ist es das beste Spiel des Jahres?
Also ich bin noch nicht mit allen Sachen vom letzten Jahr durch. Ich arbeite noch an meiner Liste, aber momentan ist das so Silent Hill F und Luminous Arise, das sind so meine beiden Top-Picks, wo ich mich noch nicht entschieden habe.
Das sind solche Kontraste. Du bist so ein weirder Typ manchmal, ey. Holy shit. Also ich würde sagen, im Horrorbereich spielend, mit Leichtigkeit.
Ja, das auf jeden Fall. Bei Horrorspielen auf jeden Fall. Das ist easy meine 1.
Und dabei war, du hast es gerade auch schon erwähnt, also es kam wirklich zum Jahresende nur nochmal absolute Kracher wie Routine. Ich glaube auch, das haben einfach bisher zu wenig Leute gespielt. Das ist auch phänomenal. Wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel.
Wir haben ja auch ein paar Titel nicht geschafft zu spielen. Also zum Beispiel Luto haben wir ja ganz zum Stück oder ganz zum Schluss nochmal irgendwie geschafft.
Ja, richtig.
Aber auch eine Sache, die ich gerade erst noch am Nachholen bin und wo ich auch weiß, dass Robin das vor kurzem nachgeholt hat, ist The Drifter. So, das wäre ja auch ein Titel, der wahrscheinlich, wenn wir den besprochen hätten, garantiert in der Top 10 aufgetaucht wäre. Mhm. Also gerade bei einer deutschen Zielgruppe, so ein Adventure-Spiel, das wird da schon definitiv in der Top 10 auftauchen.
Ich glaube, die Point-and-Clicker sterben auch zum Glück langsam alle aus. Das ist auch richtig so.
2025 war ein richtig starkes Jahr für Adventure-Spiele. Also, I'm sorry. Ich weiß, Benny, aber wir kriegen...
Es ist ein Genre, was eigentlich nicht mehr existieren
Jetzt, wo die Leute Geld zahlen können, um zu voten, ich werde denen jedes Quartal Horror-Adventure-Spiele vorwerfen und die werden die jedes Mal auch wählen. Ich krieg dich dazu, die alle zu spielen.
Sind Survival-Horror-Spiele nicht einfach nur Point-and-Click-Adventures mit nervigen Kämpfen? Anyway.
Sie kommen auf jeden Fall aus der Richtung. Sie kommen, wenn du dir die Rätsel und so von Resident Evil ansiehst, da sind Adventure-Strukturen drin vorhanden, auf jeden Fall.
Das ist richtig, aber sie wurden halt dadurch aufgewertet und verbessert und hat man das rausgenommen, was nervig ist im Pointen und Klicken. Egal.
Ist es nicht verrückt, dass wir hier sitzen im Jahr 2025, oder 26 sind wir jetzt, aber wir reden über das Jahr 25 und wir sind uns alle relativ einig, dass Silent Hill F, wenn nicht das Spiel des Jahres, dann zumindest unter den Contendern das Spiel des Jahres ist.
Ja.
Wenn du überlegst, wo diese Reihe sich vor kürzester Zeit befand.
Ja.
Wir haben da ja unterschiedliche Erfahrungen mit dieser Reihe.
Zum Beispiel
ne?
Jahr 24, das war ein Albtraum.
Ja, und da wollte ich gerade hinauf. Selbst wenn man unterschiedliche Erfahrungen hat, ich persönlich mag Silent Hill 2 Remake sehr, sehr gerne. Ich persönlich finde aber auch, dass Silent Hill Short Message eines der schlimmsten Medienprodukte ist, die je das Licht der Welt erblicken durften. weil es so schlecht ist. Das, worauf ich hinaus will, egal wie deine Meinung zu Silent Hill ist, wahrscheinlich hast du irgendwo in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ein Produkt gehabt, wo du gesagt hast, jetzt ist es tot. Jetzt haben sie es zerstört. Was ist denn das für eine Scheiße? Und dass jetzt all diese unterschiedlichen Meinungen so ein bisschen vereint werden können und die unterschiedlichen Auswüchse, magst du die psychologische Sache, was magst du an Silent Hill am liebsten, das Gameplay, hier ist der Kult, bla bla. Ich habe das Gefühl, egal was du vorher mochtest, irgendwo zumindest auf so einer Baseline kann man sich bei Silent Hill F wiederfinden und sagen, das ist was, womit man arbeiten kann. Das ist was, womit man eine Zukunft für die Reihe sieht. Und das ist etwas, wo man sich mal durchaus beeindruckt zeigen kann, was so ein Publisher wie Konami sich getraut hat.
da, also es ist wirklich, die Reihe ist mit F so sehr wieder da, aus meiner Sicht, wie sie das seit 20 Jahren einfach nicht mehr war. Das ist einfach genau das. Die war eigentlich schon mehrmals tot. Eine Zeit lang faktisch tot, spätestens mit der Cancelung von PT war da halt wirklich der gefühlt letzte Sargnagel. Und genau wie du sagst, Robin, ich glaube, niemand hätte allen Ernstes erwartet, dass als dieser erste Silent Hill Transmission durch YouTube gelaufen ist und sie dieses Großprojekt, was ja wirklich auch schon damals 5 Dinge angekündigt waren und unter anderem jetzt auch schon ganz viele davon released und mit dem ein oder anderen Fanfare wieder in den Wind geblasen worden oder eben nicht. Du kannst ihnen wirklich nicht vorwerfen, dass sie es nicht versuchen und sie einfach so viele Konzepte und so viele Ideen an die Wand werfen und da steht halt jetzt überall Silent Hill drauf und genau wie du sagst, das gefällt und schmeckt den Leuten dann mal mehr oder weniger. Du hast halt die sichere Bank wie so ein Silent Hill 2 Remake, du hast die nächste sichere Bank wie so ein Silent Hill 1 Remake, ne? Aber alles dazwischen sind einfach so fucked up Experimente teilweise und F ist halt so ein Schuss ins Schwarze und so ein Spiel aus vor allem aus dem AAA-Sektor, der halt inhaltlich und in seiner Struktur so experimentell ist, wie es eigentlich nur die Indies machen. Das ist ja das Schöne bei uns im Podcast. Wir einigen uns eigentlich immer wieder darauf, dass das meiste Blut, was diesem Genre zugefügt wird und die besten Ideen, sind eigentlich im Indie-Sektor. Das ist schon seit vielen Jahren so. Das ist mit einer völligen Selbstverständlichkeit. Das war ja aber nicht immer so. Zu PlayStation 2-Zeiten kam halt alles von AAA-Studios, weil es die Definition von Indie-Spielen so noch gar nicht gab. Und diese ganze Ideenreichtum und Kreativität, die war einfach in den Studios selbst. Und das ist Silent Hill F. Das ist ein Produkt, was es eigentlich, das ist ein Wunder, dass das existieren darf. Und dass das gemacht wurde in der Konsequenz und dann eben auch in der Art und Weise, wie es geschrieben ist und wie es seine Story erzählt. Und auch, dass die Leute sich da jetzt natürlich wieder dran reiben und sagen, das musst du 5-mal durchspielen. Ja, dann spiel's halt 5-mal durch, du Honk. Weil das eine fortlaufende Geschichte ist und du immer weiter, immer mehr in die psychologischen Aspekte dieser Figur eben eintauchst und die verschiedenen Facetten dieser Persönlichkeit nachvollziehen kannst im Konflikt mit sich selbst und ihrer Umwelt. In ganz vielen Ausprägungen. Das ist so wahnsinnig geil. Diese ganze Struktur, dieses Entzwiebeln dieser Geschichte. Ich meine, wir haben nicht umsonst dann auch noch mal einen knapp 3-stündigen Spoiler-Podcast bei uns auf dem Steady hochgeballert vor kurzem zu dem Spiel. Also ich glaube, man hat mittlerweile auch schon alles gesagt dazu, aber ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass ein Silent Hill mich wieder so abholt, weil ich hätte das im Leben nicht mehr für möglich gehalten. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, also für mich ist es ja wirklich auch so eine richtig geile Erfahrung gewesen, das dann auch komplett ohne irgendeinen Spoiler spielen zu können. Also dann eben auch nicht mal zu wissen, dass es diese Struktur eben hat, sondern das im Vorfeld dann starten zu können und du beendest das Spiel und denkst, ja, okay, so ne, auflösungsmäßig, okay, kann man jetzt ein bisschen was reininterpretieren und dann kommt dieser Moment. Und du wirst dann wieder zum Startbildschirm zurückgeworfen und bist so, jetzt will ich aber, das kann doch nicht das Ende gewesen sein. Und dann sieht man, oh, und auch andere Enden und dir wird dann gesagt, ah, so und so geht das und ein paar Dinge werden ja auch angepasst dann im Verlauf, neue Informationen kommen dann hinzu und das hat so verdammt, also das hat mir wirklich halt so viel gegeben, diese verschiedenen Ebenen von dem Spiel dann Stück für Stück zurückzuziehen und dann auch nochmal in die Geschichte dieser Stadt einzutauchen, über aber auch die ganzen Figuren, die Beziehungen davon nachzudenken und eben gerade, und das ist ja das, was ich ja auch in den ganzen Podcasts darüber schon gesagt habe, ich finde das so bemerkenswert, dass einfach alles, was dieses Spiel anpasst, in irgendeiner Form miteinander verbunden ist. So jeden Text, den du findest, jeden Lore-Eintrag, alles Mögliche in dem Spiel, alles ist miteinander verbunden. Nichts ist einfach nur so, ja, werfen wir das nochmal rein, sondern alles kann auf die verschiedenen Themen des Spiels dann eben zurückbezogen werden und auch die Art und Weise, wie dann diese verschiedenen Layer, so was ist jetzt vielleicht die tatsächlich reale Ebene, was ist dann irgendwie so eine metaphorische Ebene und alles. Also das hat mir so unfassbar fucking viel gegeben, dieses Spiel. Und ich bin einfach nur heilfroh, dass sie das an einen vernünftigen Autor gegeben haben. Ja. Das ist ja für mich auch so eine Sache, wo es so von abhängig ist, an wen du diese Marke dann übergibst. Ne? Wenn du einfach sagst, hey, hier sind Leute, die mit irgendeiner Idee ein schnelles Geld verdienen wollen, basierend auf einem Trend, dann kriegst du halt sowas Beschissenes wie Ascension. Und wenn du es dann an solche Leute abgibst oder beziehungsweise so ein Autor, dann kriegst du halt was wie F raus. Deswegen, ich freue mich ja auch mega auf Townsfall immer noch, weil ich ja auch das vorige Spiel von den Leuten Observation ziemlich cool fand und auch das Gefühl habe, die können da was Eigenes, was Cooles mit reinbringen in die Serie. Und wahrscheinlich werden wir auch deswegen in der Zukunft bei Silent Hill einen ähnlichen Verlauf sehen. Du wirst irgendeinen Schrott bekommen und du wirst auch wieder geilen Kram bekommen. Es kommt halt drauf an wen die Marke abgegeben wird, wer darauf Zugriff hat, was sie damit eben. Aber zumindest scheinen dir das machen zu können, was sie wollen. Also ja, da ja gibt es ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Konami irgendwie da drüber hängt, also außer es wäre zu teuer, das würden die auf jeden Fall nicht bezahlen, aber solange die Leute die Ideen haben und das innerhalb des Budgets umsetzen können, dann sind die, glaube ich, ja, mach mal. Ne, jetzt haben wir auch gesagt, wir können das jetzt weltweit ansiedeln, ist auch scheißegal und von daher, ich hoffe einfach nur, dass die Serie in so ein paar coole neue Richtungen, wie genau eben mit F dann gebracht wird und halt Dinge aussagen will und eben auch tatsächliche Themen hat, die es besprechen möchte und nicht einfach nur immer wieder versucht, Silent Hill 2 zu kopieren. Ja. Ich glaube, das ist auch richtig, so eine Sache, die mich so sehr gefreut hat, dass es endlich wieder ein richtiges, vernünftiges Silent Hill war, was eigene Ideen hatte, was eigene Dinge hatte, die es aussagen wollte, besprechen wollte und nicht einfach nur diesen Versuch hatte, hey Leute, kennt ihr schon Silent Hill 2? Wir alle mögen Silent Hill 2. Hier ist wieder die Therapiestadt, in die wir euch jetzt reinschicken.
Das oh, Junge!
Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Deswegen, ich bin da so froh über dieses Spiel.
Ja.
Ich finde das auch so, das ist halt im Grunde macht ja Silent Hill F das, was Silent Hill 2 damals für Silent Hill gemacht hat, nämlich halt zu sagen, ey, guck mal, es gibt Silent Hill, wir machen Silent Hill 2 und es hat nichts mit Silent Hill zu tun, eigentlich. Wenn du überlegst, du hast eine Geschichte, die etabliert wurde und es ist ja auch eine ziemlich, natürlich gibt's sehr, sehr viel auch da rein zu interpretieren, aber Teil 1 ist ja diese Kultgeschichte, auch recht cheesy in vielen Belangen, aber trotzdem absolut, noch was sehr ja anderes als Resident Evil. Und dann kommt halt Silent Hill 2 an und sagt, ignoriere alles. Like, no one cares about this. Der ist aber wieder hier in der Stadt und es passieren völlig andere Dinge. Und dann war halt die Lehre, wie ihr das auch gesagt habt, für diese Reihe, how about we do this now for 20 years? Oder für 10 Jahre lang. Und das ist, glaube ich, wirklich das erste Silent Hill seitdem, was das dann nicht mehr macht, weil, okay, Silent Hill 3 kam natürlich auskammern, das war das direkte Sequel zum ersten Teil, Silent Hill 4 war auch dann so ein Zwischending, ne, aus, hier ist es psychologisch, aber ist auch wieder so ein halbes Sequel zu den ersten Teilen, aber ich finde, alles, was dann außerhalb Japans ja auch entstand, war ja immer ein Nachhaschen oder Nacheifern von Vorbildern. Irgendein, ja, auf verschiedene Arten, mal besser, mal schlechter, aber es war immer ein, hier ist die Liste von den definierenden Dingen, die ein Silent Hill ist und es war nicht Atmosphäre und es war nicht Themen oder es darum ging's nie, sondern es war immer, das ist die Struktur von dem Silent Hill. Dem folgen wir, das ist die Art der Geschichte, die wir erzählen. Und das ist einfach das erste Mal das Gefühl, dass bei Null angefangen wurde und gesagt wird, was ist denn Silent Hill? Und der Silent Hill ist eine Atmosphäre. Silent Hill ist ein Fokus auf Charaktere und Silent Hill ist eine Charakteranalyse und von da an kann man alles damit machen, was man möchte. Und viel von dem, was Silent Hill F macht, würde ich sagen, hätte ich vorher gesagt, dass das nicht funktionieren kann. Ehrlich gesagt, zum Beispiel, dass es sich so auserzählt, durch seine 134 Playthroughs, die du ja machst, wird dir ja alles erzählt. Jede kleine Nebenschauplatz von diesem Plots wird ja wirklich auserzählt in irgendwelchen Notizen, im wenigsten Falle, aber oft auch in Gesprächen, die dann ansprechen, was da passiert, sodass dann ja für den großen Plot man am Ende ziemlich, also vielleicht interpretiere ich das dann auch zu straight, aber in meiner Interpretation konnte ich mir sehr genau sagen, das ist der Plot. Das ist passiert, das ist nicht passiert, das ist in ihrem Kopf, das ist nicht in ihrem Kopf und das ist die Geschichte. Und ich weiß, dass es da Interpretationsfreiheit gibt, aber dass ich irgendwo landen kann, wo ich diesen Eindruck habe, dass ich sagen kann, ich weiß, was da passiert ist. Dass die Faszination ist hier nicht einfach nur, und das heißt auch nicht, dass was Schlechtes ist, aber die Faszination ist nicht nur, what happened? Es ist vielschichtig. Bin ich schuldig oder nicht? Sondern selbst wenn die Faszination von ich rätsel, was passiert ist, man auslöscht, denn bei mir gibt's die nicht mehr. Ich habe für mich, bin da zu einem Ergebnis gekommen, was passiert ist. Egal, ob es stimmt oder nicht. Und ich finde das genauso gut oder besser wie während des Rätsels. Das ist das ganz große Ding, was 95% von Horrorgeschichten abgeht, weil die sind meistens ganz toll, meiste Zeit und das Ende ist so ein bisschen so, hier ist dann die Auflösung von dem. Entweder du weißt schon, was gekommen ist und das ist fein und das passiert halt, oder du erahnst es nicht und es ist vielleicht out of nowhere. Aber der Punkt ist meistens so ein bisschen das Rätselraten. Und das ist völlig fein, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Und in Silent Hill F ist es so, das Rätselraten hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber die Auflösung zu haben, da dachte ich mir auch nur, mein Gott, ist das eine tolle Geschichte? Ist das eine interessante Geschichte? Sind das tolle Charaktere? Und das ist sehr selten in diesem Genre für mich der Fall.
Es ist eine Geschichte, die sich unfassbar viele Freiheiten nimmt, auch wie man mit dem Namen und was ist eigentlich Silent Hill umgeht. Das rechne ich dem Spiel auch sehr hoch an. Bei dem einen oder anderen da draußen stößt es ja schon auf Argwohn, dass das nicht in der namensgebenden Stadt spielt. Und ich bin auch so, okay, wenn das die Latte ist, auf der wir uns unterhalten wollen über diese Spieleserie, dann brauchen wir gar nicht weiterreden im weitesten Sinn. Das ist dann schon schwierig, im Anführungszeichen. Aber so ganz grundsätzlich, ich habe das auch geliebt. Dieses Rätselraten, dieses Entwirren und Entzwiebeln der Geschichte. Und da dann natürlich immer weiter hinter diesen Vorhang blicken, also da gehe ich auch komplett mit, haben wir auch schon hier in etlichen Stunden zusammen ausformuliert in der Runde. Deswegen, ich finde es schön, dass du das auch nochmal so wiedergibst, Robin, dass dich das auch entsprechend gepackt hat. Wäre jetzt aber, glaube ich, nicht dein liebstes Spiel des Jahres, aber vielleicht so von den Horrorspielen, die du dann erlebt hast, wahrscheinlich schon auch easy auf der Eins, ne, bei dir?
Ja, doch. Ich würde sagen, Routine ist nicht weit dahinter, weil bei mir persönlich das eine, was das ein bisschen anders erlebt habe als ihr, ist, dass ich dann glaube, dass das Spiel nicht besser wird per se durch die Struktur. Ich glaube auch nicht, ich bin auch nicht, dass ich sage, das Spiel wird zerstört durch die Struktur oder super schlecht durch die Struktur. Es gibt aber Momente, wo ich denke, dieses Rätselraten, das hier durch die Struktur erzeugt wird, nämlich, dass ich einfach nicht wissen kann, was hier geschieht, weil es mir einfach noch nicht erzählt wurde, erscheint mir manchmal als Selbstzweck, weil sobald ich dann erfahre, also die Leute, ich bekomme jetzt diese Plot-Teile, die mir beim ersten Playthrough fehlten oder beim zweiten, da denke ich mir dann so, so ist das. Und ich habe mir da schon zum Beispiel gedacht, ich hätte es besser gefunden, wenn ich das schon im ersten Playthrough einfach gehabt hätte, weil dann hätte ich, also es hätte alles, was verloren gegangen wäre ein kleiner Twist-Moment. Aber was ich gewonnen hätte, wäre mehr Verständnis früher. Und Twists sind für mich nicht per se etwas Positives, auch nichts Negatives. Die sind einfach etwas, was da ist. Und ich habe das Gefühl, dass Silent Hill F ein bisschen zu sehr dazu neigt, zu sagen, der darf aber noch nicht so früh wissen, was hier geschehen ist und warum. Weil es Spaß macht, Twists zu präsentieren. Und ich habe manchmal gedacht, weißt du was, wenn du mir das als eine Geschichte präsentiert hättest oder vielleicht als eine Geschichte über zwei Playthroughs maximal, dann hätte das für mich noch was gewonnen. Ohne aber, dass ich super irgendwie schlimm finde, wie sie es gemacht haben.
Ja, ich denke, das ist der Handschrift im wahrsten Sinne des Wortes des Autoren Ryokichi O7 geschuldet, der dich ja sonst eher mit Visual Novels gegängelt hat, wo genau das eigentlich sein Stilmittel war. Also unter dem Aspekt hatten sie ihn, glaube ich, schon relativ gut im Zaum gehalten, weil das hätte, glaube ich, nochmal deutlich mehr eskalieren können in der Richtung, dass man sagt, da ist jetzt diese Kerninformation, hättest du die schon früher gehabt, hättest du alles unter einem anderen Licht sehen können, damit wedeln wir jetzt vor dir. Nochmal, das trotzdem auch unterstrichen, dass man ihm das so hat machen lassen, ist schon insane genug für mich im Rahmen eines solchen Horrorspiels, weil nochmal der Mann kam von Visual Novels, da kannst du sowas mal eben runterschreiben und ein paar Bildern und Titeln unterlegen. Da geht das, wenn dann stundenlange Gespräche stattfinden mit Figuren, die dich einen Scheiß interessieren, bis sie dich
Visual Novels sind kunstlose Scheiße, die wir auch alle besser machen könnten. Du hast recht, Benny. Eine Aussage, die du gerade getätigt hast.
Richtig, ganz genau. Genau wie Adventure-Spiele. Ich mache mich heute extrem beliebt hier, ne? Hab ich schon über Sport- und Rennspiele gesprochen? Leute. Aber ja, also sehr glücklich. Also willst du noch mal kurz unsere Top 10 runterrattern? Für all jene, die so ein Spatzengehirn haben wie ich?
Sehr gerne. Und ich sage dir, wenn ich Resident Evil 2 oder 3 spielen muss, musst du Danganronpa alle Teile von Danganronpa spielen.
Das mache ich doch mit Wonne. Ich habe die immer noch nicht angefangen, aber ich kenne den Scheiß, Virtuous Last Reward und Co. Ich bin bereit. Ich kann
das. Ja, ist ein bisschen, das ist andere Art von Brainrot.
Ja, also.
Ich freue mich auf Monokuma und seine Freunde. Ich bin nicht judgy.
Ich liebe Danganronpa, aber ich liebe auch den kompletten Blödsinn und ich bin auch mit anderen Leuten momentan gefangen in der Gedankenspirale, was das Remake zu 2 jetzt wirklich ist. Du siehst, weil Leute, die V3 gespielt haben, die gucken auf den Titel und sind einfach direkt so, sollen wir wissen, was die damit machen? Oder ist das nur so, ich weiß, was du glaubst, was du weißt und deswegen denken wir, dass das jetzt so geht, aber eigentlich ist es wieder so ein roter Hering und es geht ganz woanders hin. Aber ja, Benny, wenn du darüber auch drüber nachdenken willst, wenn du irgendwelche Ausraster haben willst, weil du nur Zahlen in einem Videospieltitel sehen willst, dann solltest du Danganronpa auf jeden Fall mal erleben.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, also ich habe die alle schon gekauft, ich kann die alle jederzeit spielen, aber das ist einfach, ich habe sie noch nicht eingeschaltet. Ich hab kein Problem mit Visual Novels, ganz im Gegenteil. Aber es ist manchmal, Lesen ist auch einfach anstrengend.
Wenn wir über Twists sprechen, Danganronpa ist eine Reihe, die sich wahnsinnig über ihre Twists definiert und Freud. Da waren viele tolle Momente bei. Ich liebe diese Reihe. Ich mag
da
sogar,
wir,
ich
da
mag
wir sogar die mal, machen wir irgendwann mal einen Podcast drüber, einfach nur über die Twists von Danganronpa reden.
Ja. Also wenn, sag Bescheid, Benny, wenn du das angespielt hast. Ich mag sogar die objektiv furchtbare Another Episode-Sache, den Third-Person-Shooter.
Ach, du meinst Ultra Despair Girls?
Ja, ganz genau.
Wo du immer, mit einem Megafon gegen Monokumas kämpfst.
Und immer, ich habe alles vergessen davon, aber immer, wenn ich dann nochmal reingucke und lese, was da passiert, ich mir, was denn das für ein Müll? Fand ich aber ganz gut.
Anyway. Ja, bin ich komplett bei dir. Es ist kein Spiel, was ich verteidigen würde, aber meine Fresse habe ich genossen.
Wir kommen nochmal zurück zu eurer Top-10-List, die dann nun tatsächlich vollständig ist. Auf Platz 10 Metroid Prime mit 162 Punkten, auf Platz 9 Post-Trauma mit 168 Punkten, No, I'm Not a Human auf Platz 8 mit 171 Punkten, Kronos The New Dawn auf Platz 7, 182 Punkte, Resident Evil Numero Uno von 1996 auf Platz 6 mit 196 Punkten, Tormented Souls auf Platz 5 mit 201 Punkten, Death Stranding auf der 4 mit 214 Punkten, Resident Evil 2 von 1998 auf der Platz Nummer 3 mit 248 Punkten und dann Tormented Souls 2, zwei Tormented Souls in der Top 5 mit 292 Punkten auf Platz 2 und der Gewinner des Spiels des Jahres bei euch, Silent Hill F mit 327 Punkten.
Ein Hoch auf unsere Community. Ihr Jawohl. Habt euch deutlich verbessert im Vergleich zum Vorjahr und aus meiner Sicht, das ist eine fantastische Liste. Und zum Glück sind die Nostalgietitel nicht so weit oben, dass man sich dafür schämen müsste, das jetzt stolz verkünden zu können hier an der Stelle.
Ja, ich finde so Resident Evil in der Resident Evil 2 so Top 3, aber darüber noch zwei andere Spiele, die wirklich das Jahr rausgekommen sind. Ich finde, das ist eine sehr gute Verteilung. Ich hatte mir auch so ein bisschen Sorgen gemacht im Vorfeld, dass die Hälfte der Liste nur aus dem Resident Evil Marathon bestehen könnte. Aber das ist eigentlich eine sehr gute Verteilung von, hier sind, ne, die Indie-Titel, die Spiele, die letztes Jahr rausgekommen sind, die Retrospektive, die wir machen, aber auch verteilt auf die vorigen Jahre von Sachen, die wir nachgeholt haben im Gespräch. Mhm. Also das ist eine, auch erneut, ne, wenn ich meine Perspektive von, ich würde jetzt random auf so eine Liste reagieren, das nochmal einnehme, dann würde ich auch sagen, ja, finde ich eine coole, interessante Liste auf jeden Fall.
Ich mag aber, dass ihr euch eine Gotchi-Liste halt dann dieses jedes Jahr nicht selber ausdenkt, sondern zur Verfügung stellt, wo es so das Potenzial gibt, dass ihr so sie richtig scheiße findet. Ja, einfach, ja, weil
ja,
weil ihr so sagt, oh, ich hoffe, die machen nicht das.
Ja, ist wirklich so. Das ist die Angst, mit der ich jedes Mal in diese Besprechungen reingehe. Und jetzt noch viel mehr, weil ich es nicht selber ausgewertet habe. Weil es ist ja nur peinlich zu verkünden und sich hinzustellen und zu sagen, ja, unser liebstes Spiel, Horrorspiel von 2025 ist Resident Evil. Ja. 1996. Das wäre halt so ein Normie-Take.
Endlich sagt's mal einer. Wow.
Ja, das hat ja noch niemals vorher jemand gesagt. Oh, furchtbar wäre das. Aber ja, das könnt ihr euch dann fürs nächste Jahr aufheben, weil dann ist Resident Evil 1 Remake nämlich zur Auswahl. Oh nein.
Eine Frage an euch. Ich habe ja die Liste mit den, es sind 36 Spiele. Wollt ihr die als Liste posten oder soll ich einmal, ohne jetzt die Punktzahl durchgehen, einmal die Spiele in Reihenfolge durchgehen? Wie viel
nein,
würdet ihr
glaube,
das gerne machen?
Ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Alles das ist klar. Das ist dann auch in so einer Redundanz, wenn das nur so runtergerattert wird. Da würde ich Jawohl. Selber als Zuhörer auch tief abschalten und einschlafen.
Sehr gut. Dann mache ich das an dieser Stelle erst recht. Also auf
Platz 1. Ah, nein!
Natürlich nicht. Ich möchte mich ganz doll bei euch bedanken, dass ihr mich extra gefragt habt, ob ich hier als Moderator dienen kann. Als Erfinder der Spiel des Jahresliste war es mir eine Freude, mein Baby auch euch mal übergeben zu dürfen. Das Konzept, also ist langsam spricht es sich rum, dass so Spiel des Jahreslisten eine ganz coole Sache sind und ich sehe immer mehr Magazine.
Auch, dass man das auf 10 Spiele einschränkt,
ja,
ne? Das ist schon auch eine sehr, sehr unique Sache. Ich muss auch sagen, die ganze Struktur ist alles auch von Hook geklaut, definitiv. Und mit dir als Moderator haben wir das auch einfach abgesegnet. So. Das ist jetzt vom Copyright-Strike befreit mit dir sozusagen. Und
ganz ehrlich, ich habe da kein Recht zu, das zu tun. Ich würde euch auch verklagen, wenn ich das denn machen würde, aber es ist Copyright von Tom, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil
der wertet
das auch. Alles aus. Er ist ein Mysterium. Existiert er echt? Nur ich weiß es und ich werde es euch niemals verraten. Liebe Leute, habt ihr noch irgendwas zu sagen zu einem der Titel oder sollen wir zu einer smoothen Abmoderation kommen? Wofür ich ja an dich nochmal abgeben würde, lieber Benny, weil das kannst du einfach besser als ich.
danke dafür, für die Lorbeeren. Ich nehme die dann gleich dankend mit in die Abmoderation. Ich würde aber gerne selber noch so ein, zwei Honorable Mentions mit reinknallen, weil jetzt ist ja die Zeit für Empfehlungen. Viele nutzen diese Folge auch aktiv, um selber jetzt nochmal wirklich ins Nachholen zu gehen. Mhm. Deswegen auch unabhängig von der Community-gevoteten Top 10, wo ihr jetzt sehr, sehr beeinflusst wart durch the People. Eine Sache, die ihr nicht vergessen solltet, weil sie auch unfassbar krass ist, ist Luto. Das haben wir zum Jahresende besprochen. Mhm. Das war unsere letzte Folge im Jahr 2025. Zieht euch das rein, wenn ihr diese Art von Spiel abkönnt. Dafür braucht man auch den einen oder anderen starken Magen emotional. Das möchte ich noch gerne mit hinausstellen. Das wäre ein Titel, den ich ganz, ganz weit oben angesetzt hätte, wenn ich ehrlich bin. Und auch, weil es mittlerweile so viele tolle Updates bekommen hat. Stalker 2, Heart of Chernobyl, haben wir auch noch in 25 zum Vote. Das war im Gegensatz dazu unsere allererste Folge des Jahres 25. Das ist mittlerweile in einem Zustand, wo ihr das auf allen Geräten bedenkenlos spielen könnt. Mittlerweile, glaube ich, sogar auch auf PlayStation verfügbar. Mhm. Wenn ihr Bock habt auf so ein Post-Apo-Geballer, was fernab der Norm und mit einem herrlichen Schwierigkeitsgrad euch in die Fresse tritt, das ist immer noch ein fantastisches Spiel. Da würde ich über Kohlen laufen, meine Erinnerung daran zu löschen und das nochmal erleben zu können, frisch. Das einfach nur nochmal herausgestellt. Das sind so die beiden Titel, die ich nochmal wärmstens empfehlen möchte aus unserer Liste vom letzten Jahr. Björn, hättest du da noch irgendwas, was nicht genannt worden ist oder wo du persönlich nochmal einen Daumen drauflegen würdest?
Also ich würde halt höchstens nochmal Sachen sagen aus dem letzten Jahr, die wir leider nicht besprochen haben.
Ist vielleicht auch
die,
gut, ja.
Die ich ganz cool finde. Also ein sehr großes, es ist mir halt einfach zeitlich nicht zugekommen, weil das ja auch im Verlauf des letzten Jahres noch immer und immer größer geworden ist. Und zwar Lookout Side, was ja wirklich so ein, also von dem, was ich gespielt habe, wirklich fantastisches Horror-RPG ist.
Das und, muss ich mir auf dem Steam Deck jetzt mal demnächst vorknöpfen.
Ja, und das hat ja innerhalb des letzten Jahres sogar noch seinen zwei, also ist ja rausgekommen in 2025 und hat dann auch noch im selben Jahr sein 2.0er-Update bekommen, wo dann nochmal sehr, sehr viel hinzugefügt wurde. Ich fand auch gegen Ende des Jahres so ein Action-RPG Kingdom of Night, fand ich ziemlich cool von dem, was ich gespielt habe. Eclipsium ist ein sehr cooler Walking-Simulator mit so einer sehr, ja, sagen wir mal so, sehr absurden Low-Poly-Ästhetik, also wo die das Ganze teilweise schon so ein bisschen in das Extreme reinziehen. Und was ich wirklich, wirklich nur sehr ans wärmstens empfehlen kann, wo ich auch nicht weiß, ob wir vielleicht noch mal eine Episode dazu auf jeden Fall machen sollten, ist Without a Dawn. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was groß zu dem Spiel sagen möchte. So, das ist eine Erfahrung, die kann man in einem kurzen Abend durchziehen. Ist eben auch sehr story-fokussiert, einen sehr, sehr einzigartigen visuellen Stil. Kostet auch nur ein paar Euro auf Steam, also das würde ich wirklich wärmstens den Leuten empfehlen. Das hat auch Potenzial auf meiner Top-10-Liste des Jahres noch zu landen.
Ui, stark. Große Worte. Alright, gut. Dann würde ich sagen, ein erfolgreiches Listen besprechen und ein letztes Mal in den Rückspiegel schauen kommt hier zum Ende. Wir blicken fröhlich und vor allem mit sehr viel Sabbern und Lechzend auf das Jahr 2026, denn es erscheinen potenziell schon wieder so viele unfassbar krasse Horrorspiele, wo Björn und ich uns schon wieder aktiv Sorgen machen, wie sollen wir der ganzen Scheiße Herr werden. Aber das ist unser Problem und wird dann zu eurem, wenn ihr Folgen nicht kriegt, auf die ihr gerne hättet. Ha, haben wir euch wieder ein Schnippchen geschlagen. Ich bedanke mich vollumfänglich und vollmundig bei Robin. Dich findet man unter anderem bei Hooked, dem weitestgehend deutschsprachig besten Podcast und generell YouTube-Ding, was es so gibt. Füllwörter, ja. Du hast gemerkt, wie mein Gehirn gearbeitet hat. Du mieses Schwein.
Dem weitestgehend Es ist wahr. Wenn man überlegt, wie anglizismenlastig unsere Sprache dieser Tage ist, dann ist es ein absolut korrektes Statement, welches du da getätigt hast, lieber
Benni. Absolut. Ich hab das auch nicht in meinem Kopf erst auf Englisch formuliert und dann schnell ins Deutsche übersetzt gestolpert und hastig, weil mein Gehirn in zwei Sprachen denkt und redet. Was ich sagen wollte, Hooked ist schon ganz gut. Kann man hören als Podcast, gibt's auch als YouTube-Version mit Video. Da gibt's auch diesen Tom, den kann man mal angucken. Der war letztens auch in Japan. Hast du eigentlich schon gewusst, Robin, dass Tom mal in Japan war?
Krass, oder? Ich war in Japan. Tom war, glaube ich, nicht in Japan. Aber Leute wissen vielleicht nicht, dass ich in Japan war. Ja, darüber würde ich lieber reden. Soll ich darüber ein bisschen reden?
Kannst du gerne machen, aber bitte in deinem eigenen Podcast. Auf jeden Fall gibt's dich da. Möchtest du kurz mal erzählen, was Hooked so ist und was ihr da so treibt?
Wir haben unseren wöchentlichen Podcast Hooked FM jeden Donnerstag am Start, wo wir über die Nachrichten der Woche sprechen und über die gespielten Spiele, wo auch zahlreiche der Titel vorkommen, über die wir hier gesprochen haben. In einem der letzten Casts, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen, habe ich halt sehr ausführlich Beispiel über Routinen gesprochen, welches ich gerade schon mal lobend erwähnt habe. Ich kann vielleicht auch einmal empfehlen, ganz ausführlich habe ich auch über Hell is Us gesprochen, welches ich einmal empfehlen möchte von letztem Jahr. Auch Horror Adjacent ist auch kein kleines Spiel. Ein Spiel, was deutlich zu groß ist, definitiv für die Inhalte, die drin sind. Wir haben mittlerweile einen ziemlich großen Podcast-Plan. Wenn ihr was miauen hört, das ist meine Katze, die verzweifelt nach Aufmerksamkeit kommt, schreit im Hintergrund.
Ich habe gerade panisch umgedreht, weil ich dachte, ist es mein Sohn oder deine Katze?
Wir sind mittlerweile regelmäßiger live, jede Woche tatsächlich. Jeden Dienstag ab 18 Uhr ist der Tom live, jeden Mittwoch ab 17 Uhr bin ich live und jeden Donnerstag um 18 Uhr sind wir gemeinsam live. Da spiele ich gerade Code Violet durch in meinen Streams. Könnt ihr euch bei dem YouTube-Channel Hooked Live angucken und zuletzt laden wir gerade auch wieder aktiver bei Time to 3 hoch, also Time wie die Zeit, to wie das Englische to und dann 3 wie die deutsche 3, ist unser jetzt schon 11 oder 12 oder 100 Jahre alter Let's Play-Channel und da ist gerade heute, das ist ein sehr lustiger Zufall, das erste Mal, ich glaube seit 5 Jahren eine neue Folge aus dem mehr oder weniger laufenden Resident Evil 6 Let's Play erschienen.
Fantastisch. Ja. Das gebührt also, dem Titel aber auch so lange Abstände mal. Da kann man schon mal auch vergessen, dass es den Titel auch gibt. Ja,
ja, also das ist wirklich so. Wir haben das letzte Mal vor 5 Jahren oder sowas gespielt und Mats weiß nichts mehr, aber ich würde auch sagen, das ist die richtige Art und Weise, Resident Evil 6 zu spielen. Ja, viel Kram. Wir machen viel Kram überall, aber irgendwas ist bestimmt dabei und wenn nicht, dann bezahlt mich trotzdem.
Ja, irgendwas ist immer, deswegen schickt Robin und Co. gerne eure Zeit. Wir Geld, sind
Geld.
Ink
Geld, Zeit
Ribbon
ist
Radio. Geld. Ja, schenkt ihm auch Geld, genau. Wir sind Ink Ribbon Radio, euer liebster Horrorspiel-Podcast. Wir besprechen nicht nur Titel aus 2025 für euch, sondern auch aus dem aktuellen Jahr. Die Großen, die Kleinen, die Indies, nichts ist vor uns sicher. Retrospektiven noch und nöcher gibt's bei uns am Start. Uns könnt ihr auch Geld in den Topf legen, den virtuellen. Dann scheißen wir euch zu mit geilen Retrospektiven zu Resident Evil. Wir besprechen Horrorfilme, auch mit Robin zum Beispiel hier anwesend. Wir haben Saw mit dir komplett durchgekaut. Wir haben aber auch Final Destination entsprechend durchexerziert und werden uns vielleicht in dieser Konstellation auch nochmal zusammenfinden, um das große C zu besprechen, welches wir immer noch nicht lüften, wofür das stehen wird. Das wird ein großes Geheimnis bleiben, bis es dann enthüllt ist. Das heißt, auch da gibt's allerhand Podcasts und Bonusinhalte, die ihr euch auf die Ohren drücken könnt, wenn ihr möchtet, für einen kleinen Obolus im Monat. Ansonsten überall hörbar auf Spotify, YouTube, iTunes. Ihr kennt den Spaß. Schreibt uns wohlige Nachrichten. Wir löschen sie nur, wenn ihr uns beleidigt. Dementsprechend.
Lieber Benni, ich habe gerade was Offensichtliches vergessen, nämlich darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auch Spiel des Jahres Awards machen, wo ja auch Inkribben Radio-ZuhörerInnen reichlich Grund haben, vorbeizugucken. Und zwar sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Ich weiß nicht, wann eure Folge genau erscheint. Ich weiß auch nicht genau, wann unsere Folgen genau erscheinen. Aber bei uns wird es natürlich auch dieses Jahr sowohl persönliche Spiel des Jahres-Videos geben, als auch eine, wie bei euch, Community-Spiel des Jahres-Liste, wo wir dann illustre Gäste zu Gast haben, die mit uns über diese Top 20 ist es bei uns sprechen. Und das gibt es natürlich auch dieses Jahr. Das heißt, da lohnt es sich, glaube ich, nochmal sehr konkret, dass ihr bei unserem YouTube-Channel vorbeiguckt, einfach Hooked heißt.
Genau, das wird hier auch entsprechend geteilt werden von uns, wenn es dann soweit ist. Vielleicht erblickt ihr da den ein oder anderen eurer absoluten Lieblingsmoderatoren, mich. Und dann würde ich sagen, gibt's noch den guten Björn in der Runde. Hallo Björn, dich vergessen wir natürlich nicht. Dich gibt's auch abseits von diesem Podcast unter dem Pseudonym Speckobst in diesem Internet, ne?
Ja, und vor allem gibt's mich auch, falls man mir Geld schicken möchte, unter der folgenden IBAN.
Stark.
Einfach den Kanalnamen umbenennen.
Ist auch hier verlinkt.
Statt Speckobst einfach nur noch überall die IBAN-Nummer hinschreiben.
Ja.
Ja,
da hallo, herzlich willkommen bei DE405.
Das ist gut. Das muss aber auch so durchziehen, das Bit. Das,
ich meine, es gab mal jemanden, der hatte seinen Kanalnamen in patreon.com, es war hier Ben Saint oder so, patreon.com/Ben Saint umbenannt. Dass jedes Mal, wenn der Name genannt wurde, dann der Patreon da stand. Das fand ich auch nicht verkehrt. Aber ja, bei mir, Speckobst, da gibt's Videos und Streams gibt's auch bei Twitch unter demselben Namen. Also, falls ihr aktuell hören wollt, wie ich mich über diverse Dinge aufrege oder teilweise freue, es ist meistens immer so ein Auf und Ab bei mir, dann schaut da gerne vorbei. Und vor allem, wenn ich wieder irgendwelche Listen kommentiere und danach sage, ja, das war jetzt aber ein bisschen langweilig, die Liste.
Ich kann dir sagen, Björn, du hast tatsächlich sowohl, jetzt muss ich den Namen draufkriegen, nicht Bob Hop. Wie hieß denn das Froschspiel?
Das Vorspiel?
Das Froschspiel.
Das Frosch.
Big Hop, Big Hop, Big Hop.
Das Froschspiel. Meinst du, ja.
Genau. Sowohl Big Hop als auch Angeline Era hast du mich drauf gebracht.
Hell yeah.
Durch deine Videos und da vielen Dank für. Das waren beides nämlich auch echt coole Sachen.
Hell yeah, Influencer, let's go.
Yes. So nämlich. Bezahlt diesen Mann, er hat die Tipps im Ärmel und er schüttelt sich auch ab und zu mal ein. So, ja, Björn gibt's in diesem Internet, er ist verlinkt, auch da gibt's gute Inhalte, Jahreslisten, sonstiger Kram, alles, was gerade auch so in der Videospielbranche abgeht, wird auch von Björn gepflegt und genüsslich zerrissen. Das ist immer wieder schön. Ich freue mich über jede Titelbeschreibung bei dir auf YouTube, die einfach nur ich kotze im Strahl mit im Namen
hat. Die Leute fragen da mittlerweile, wenn ich irgendwas, wenn es irgendeine scheiß Nachricht gibt oder so und ich darüber rede, die Leute schreiben dann in die Kommentare, warum steht da nicht und ich kotze im Strahl? Deswegen,
richtig.
Ja, das ist mittlerweile zu einer Rubrik geworden. Also zuletzt hatte ich das, glaube ich, bei da schließen wir wieder so ein bisschen den Kreis, als das Prince of Persia Remake gecancelt wurde. Das war für mich auch nochmal so auf der Größe, wo ich gesagt habe, ja, ich kotze im Strahl. Das eine Ubisoft-Spiel, auf das ich mich auch so halbwegs, so eines von den ganz wenigen Remakes, wo ich sogar gesagt habe, habe ich Interesse dran, will ich mal sehen, was dabei rumkommt. Und dann sagt Ubisoft einfach, nein, hier, fick dich, mehr Division stattdessen, so.
So nämlich. Also wer auch gepflegte Strahlen im Kotzen sich in Audioform und Videoform reinfahren will, der kann das bei Björn tun. Wir besprechen weiterhin hier fröhlich Horrorspiele rauf und runter und das auch das komplette nächste Jahr, auf das wir in 2027 erneut eine wundervolle, dusselige Topliste mit euch machen können. Ich freue mich drauf. Bis dahin, danke fürs Einschalten, danke fürs Voten. Ihr seid die Besten und wir sind raus. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.